Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du mir weiter folgen möchtest, dann kannst du das gerne tun auf Twitter oder auf Instagram. Und wie immer gilt, wenn du eine Meinung zu den Themen hast, die wir heute besprechen, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an andre@swimcast.de. Ich freue mich über jedwedes Feedback, über jedwede Diskussion, die wir anregen und die wir initiieren. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist kaum zu glauben, aber in der letzten Woche ist so viel passiert, dass kaum zu glauben ist, dass die letzte Episode wirklich nur 7 Tage her ist. Es hat sich sehr, sehr viel Frust gegenüber dem DSV nicht nur angestaut, sondern auch entladen, das Ganze an der Ausschreibung, die für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht worden ist. Außerdem haben wir ganz nebenbei in der vergangenen Woche das einjährige Pandemie-Jubiläum gefeiert. Wir befinden uns seit einem Jahr im Umgang mit dem Coronavirus, und wenn man sich bei seinen Mitmenschen oder auch bei den Politikern umguckt, dann kann man meinen, wir wären eigentlich ganz am Anfang und die letzten 365 Tage nur ein wirklich, wirklich böser Traum gewesen, der einen Vorgeschmack gibt auf das, was jetzt noch in Zukunft kommen wird. All das wird in dieser Woche thematisiert werden, ebenso wird es einmal kurz einen Ausblick, beziehungsweise einen Abstecher, Ausblick ist falsch, ein Abstecher zum Wettkampf am Olympiastützpunkt in Heidelberg geben, denn dort wurde tatsächlich sehr, sehr schnell geschwommen. Dann habe ich letzte Woche angekündigt, dass ich mich fortan bis zum Beginn der Olympia-Quali am 1. April, das ist gar nicht direkt der 1. April, sondern dann das Wochenende drauf, nämlich am 3. und 4. April, das Osterwochenende, 3. und 4. April, mit den Kandidaten für die Olympischen Spiele beschäftigen werde, denn in den ersten 3 Aprilwochen werden die Tickets vergeben. Dort wird es im ersten Tag oder im ersten Teil der Serie wird es um die Staffelteilnehmer und die Staffeln geben. Nachdem ich ursprünglich dachte, das wäre ja verhältnismäßig einfach, weil da kommen ja 4 Sportler in Frage und so hoch ist die Leistungsdichte nicht, musste ich das tatsächlich nochmal revidieren, denn das Kandidatenfeld ist um ein Vielfaches größer, als ich ursprünglich angenommen habe. Warum fange ich trotzdem mit den Staffeln an? Weil es in der Wissenschaft der Woche nämlich um Pacing und Aufstellungsstrategien für das Staffelschwimmen geben wird. Dort gibt es eine Untersuchung von McGibbon und Co. aus dem Jahr 2018, zwar schon etwas älter, aber mit Sicherheit wenig an Aktualität eingebüßt. Und dann gibt es ganz am Ende noch einen Song der Woche, mit dem ihr euer Zoom-Training ein wenig auflockern könnt. Und damit genug der Vorrede, lasst uns beginnen, beziehungsweise lasst die Spiele beginnen. Der DSV hat in der vergangenen Woche mal wieder seine ganzen rhetorischen und kommunikatorischen Fähigkeiten gezeigt und hat in all seinem Eifer die Ausschreibung und die Quali-Kriterien für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht. Wenn es nach dem Willen des Deutschen Schwimmverbandes geht, dann wird vom 26. bis zum 30. Mai in der deutschen Landeshauptstadt in Berlin um nationale Meisterehren gekämpft und geschwommen um Plätze auf dem Podium, um Plätze in den Finals. Die Ausschreibung hat für reichlich Wirbel gesorgt, nicht nur auf den Social-Media-Kanälen, sondern auch auf Facebook, und mit Sicherheit sind dort ganz, ganz viele bösartige E-Mails beim DSV eingegangen, wo sich viel Frust entladen hat, für den der DSV mit Sicherheit nicht immer etwas kann, aber er hat nun mal den Startschuss dafür gesetzt, und lasst uns das Ganze vielleicht mal wirklich Stück für Stück aufdröseln und ein bisschen Struktur in all dieses Chaos und all diese Kommunikation bringen. Zunächst einmal, was steht drin in der Ausschreibung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften? Im ersten Moment kommt es einem so ein bisschen das vor, täglich grüßt das Murmeltier, ganz frei nach einem berühmten Blockbuster mit Bill Murray, denn die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind bereits im letzten Jahr abgesagt worden, im Juni, sind dann verschoben worden auf den Dezember, mussten dort aufgrund der zweiten Corona-Welle abgesagt werden und sind nun terminiert für den Mai. Aller Voraussicht nach, und damit möchte ich gleich erstmal direkt etwas Dampf aus der Diskussion nehmen, ich glaube nicht dran, dass die Meisterschaften im Mai wirklich stattfinden werden, denn dort werden wir noch mittendrin hängen in der dritten Welle. Mit anderen Worten, immer wenn der DSV eine DJM-Ausschreibung veröffentlicht oder eine DJM plant, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für das Pandemieverhalten. Der Quali-Zeitraum für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften endet am 9. Mai 2021. Und hier wird jetzt schon ein ganz, ganz großes Problem deutlich, das auf vielen Plattformen auch geäußert wurde. Wenn wir uns mal überlegen, welche Sportler und Sportlerinnen haben überhaupt die Möglichkeit, bis zum 9. Mai an einem Wettkampf teilzunehmen, dann engt sich der Kreis der möglichen Kandidaten, die überhaupt auf den Startblock treten können, schon ganz, ganz stark ein. Denn alles, was bisher so an Wettkämpfen stattfindet, konzentriert sich ausschließlich auf die hiesigen Bundesstützpunkte, Olympiastützpunkte oder die weiteren Trainingszentren, hier in unserem Beispiel zum Beispiel in Dortmund. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch für andere Orte mit zutrifft. In Stuttgart ist am vergangenen Wochenende zum Beispiel geschwommen worden. Und damit schränkt sich der Kreis der Kandidaten, die sich überhaupt qualifizieren können, sehr, sehr stark ein. Jetzt hat der DSV einen zweiten Fehler, möchte ich es gar nicht nennen, aber für eine zweite Kontroverse gesorgt. Und zwar findet die Qualifikation nicht über Pflichtzeiten statt, sondern über eine Bestenliste. Und die Bestenliste ist natürlich auch maximal merkwürdig gefasst. Dort, und das ist der positiver Aspekt, es qualifizieren sich jeweils die besten 20 Sportlerinnen und Sportler über die 50 bis 200 Meter Strecken der Jahrgänge 2003 bis 2008. Hierbei gilt, dass bei den Damen natürlich nur die Jahrgänge 2004 bis 2008 startberechtigt sind, bei den Männern 2003 bis 2008. Über die 400 Meter Strecken sind nur die besten 10 Sportlerinnen und Sportler startberechtigt. Das ist an der Stelle schon interessant, aber okay, da möchte man vermutlich der sehr geringen Leistungsdichte Tribut zollen, da jetzt ganz viele über die Corona-Zeit nicht die Möglichkeit hatten, so in den Trainingsumfang reinzugehen, wie das ursprünglich mal der Fall war. Wer mal einen Blick wirft in die Wettkampfergebnisse, die so Woche für Woche veröffentlicht werden, sei es jetzt von den Stützpunkten oder von kleineren Vereinswettkämpfen, die eine Genehmigung von der örtlichen Behörde erhalten haben, dem wird mit Sicherheit auffallen, dass das Niveau, das dort abgeliefert wird aktuell, doch sehr, sehr überschaubar ist. Zugleich tut der DSV sich jetzt im nächsten Schritt nämlich überhaupt keinen Gefallen. Wir wissen alle, es gibt noch längere Strecken, nämlich die 800 und die 1500 Meter, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und hier sind bei den Frauen die besten 30 Sportlerinnen und Sportler startberechtigt und bei den Männern die besten 30 im Jahrgang 07-08 und im Jahrgang 2003 bis 2006 die besten 40. Und wer jetzt hier einmal kurz stolpert und sagt, Moment mal, warum sind denn über die 100 Meter Brust nur die besten 20 und 1500 Meter dürfen die besten 40 schwimmen, der setzt einem kleinen Denkfehler auf und hat vermutlich die Ausschreibung hier gar nicht vor Augen, denn die besten 40 sind über mehrere Jahrgänge zusammengefasst. Bei den Herren heißt das, dass über 800 und 1500 Meter Freistil die besten 40 Aktiven starten dürfen aus den Jahrgängen 2003 bis 2006. Wir haben hier also die absolute Unlogik hoch 400, dass sich ein Sportler aus dem Jahrgang 2006 mit einem Sportler aus dem Jahrgang 2003 in Wettstreit treten muss, für einen Startplatz bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich denke mal, wenn wir uns auch nur ein bisschen vor Augen führen, wie da so die Unterschiede sind, ist klar, dass wir da über ein sehr, sehr ungleiches Duell sprechen. Das Gleiche trifft natürlich zu für die Jahrgänge 2007, 2008. Hier sind die besten 30 Sportler über beide Jahrgänge zusammengefasst zugelassen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und bei den Frauen dann nochmal zusätzlich die besten 30 aus den Jahrgängen 04, 05, 06. Auch hier wieder alle drei Jahrgänge in eine Ergebnisliste, in eine Bestenliste zusammengefasst. Hier trägt sich schon ganz klar ein, dass ein riesiges Motivationsdefizit da sein wird. Und zwar bei ganz vielen Sportlern, die sich möglicherweise Hoffnungen gemacht haben. Ey, ich war doch Anfang letzten Jahres im März beim letzten Wettkampf, den wir gemacht haben. Ich kam frisch aus dem Trainingslager, wir hatten Skifahren und waren im Trainingslager. Ich war topfit, ich habe eine richtig gute Zeit ins Wasser gelegt und ich habe damit die Pflichtzeit unterboten. Das ist doch geil, die muss doch noch irgendwas wert sein. Die ist jetzt auf einmal eigentlich nichts mehr wert. Denn das Problem ist, dass die Sportler sich nicht mehr gegen die Uhr messen und sagen, okay, geil, ich habe meine Pflichtzeit, ich darf teilnehmen und wenn ich jetzt den Monat vorher ab April im Wasser bin, dann kann ich mich zumindest wieder ein bisschen in Form schwimmen, sondern all die Athleten, die jetzt an den Bundesstützpunkten, die an den Trainingszentren, an den großen Vereinen, dort wo es möglich war, trainieren durften, haben auf einmal einen riesigen Vorteil. Die Leistungsschere ist so weit auseinandergegangen, die Trainingsmöglichkeiten sind so unfassbar unterschiedlich, sind so unfassbar weit gestreut, sowohl von der Anzahl der Einheiten, von der Dauer der Einheiten, dass jetzt der Einzelne, der vielleicht in einem kleinen Verein aber immer alles gibt und dann normalerweise voll die Möglichkeiten hat, weil er gerade das Sternchen ist in seiner Trainingszeit, Trainingsgruppe, hat jetzt, weil er nicht zum Wettkampf kann und nicht trainieren kann, gar keine Chance mehr, zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu kommen, hat dieses Ziel aus den Augen verloren und daraufhin möglicherweise die Badehose an den Nagel hängen. Hier hat sich der DSV, das ist definitiv festzuhalten, gar keinen Gefallen getan. Und das erinnert so ein bisschen an die fehlerhafte Kommunikation. Ich hatte hier aus unserem Landesverband berichtet, der die Kadernormen völlig überraschenderweise auf einmal nach oben gesetzt hat, mehr Rudolf-Punkte, um den Kader eben auszudünnen und dabei völlig außer Acht gelassen hat, dass vermutlich der Kader sich sowieso ausdünnt, weil viele Athleten, die keine Trainingsmöglichkeiten hatten, obwohl sie einen Kaderstatus hatten, auch das ist hier nicht unüblich, dass diese Athleten jetzt auf einmal gar keine Trainingsmöglichkeiten mehr hatten und dann in diesem ganz, ganz grauen Mittelfeld sind, das hat Councilman mal vor einer ganzen Weile gesagt, der ist ja schon sehr, sehr alt, dass du eigentlich im Schwimmen nur zwei Möglichkeiten hast. Entweder du gehst all in und gibst alles, opferst alles dafür auf, dann hast du die Chance, sehr erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu sein. Oder du machst den Breitensport, dann hast du auch viel Spaß dabei und lernst super schwimmen, alles toll, großartiger Sport. Und dann gibt es dieses große graue Mittelfeld, wo du zu viel tust, um richtig Freizeit zu haben, aber zu wenig, um richtig erfolgreich zu sein. Und alle diese Sportler, die jetzt vielleicht in diesem grauen Mittelfeld waren und sehr viel getan haben, dafür vielleicht kein DJM-Finale, aber eine DJM-Pflichtzeit schwimmen, was ein großes Ziel ist, die hören jetzt auf einmal auf und wir schaffen uns dort eine riesige Leistungslücke. Das ist etwas, was wir auch vor zwei Wochen bei unserem Landeskader-Meeting adressiert haben, unseren Landestrainern und den Verantwortlichen gegenüber, die dann meinten und im nächsten Schritt zurückgerudert sind ein wenig und sagten, ja, okay, man könne ja dann möglicherweise nochmal drüber nachdenken, dass man die Kaderkriterien ein bisschen aufweicht, um den Kader aufzufüllen, wenn wir wirklich zu wenig Aktive dort schwimmen haben. Und das ist eine katastrophale Kommunikation, weil an der Stelle ist das Kind schon lange in den Brunnen gefallen. Diese erste Nachricht nimmt jeder auf, die Korrektur, die hinterherkommt, nimmt bloß noch ein Zehntel irgendwie auf. Trotzdem denke ich, und das ist sowohl jetzt bei der Diskussion über die DJM-Ausschreibung als auch damals in der Trainerdiskussion deutlich geworden, dass sich viel Frust über dieses eine Jahr fatale Pandemie, schlechte Trainingsbedingungen, über dieses eine Jahr im Stich gelassen werden von den Behörden, von Badbetreibern, von der Politik, wie motivieren wir unsere Kinder, all dieses Aufreibende, wir alle mussten uns anpassen und neu justieren. Dass sich dieser ganze Frust, diese ganze Perspektivlosigkeit, weil wir ja jetzt in die nächste Welle, in die nächste Infektionswelle reinrauschen, dass sich diese Perspektivlosigkeit einfach nur an dieser DJM-Ausschreibung entlädt. Genauso wie es sich bei uns im Schwimmverband an den Kaderkriterien entladen hat. Dieser ganze Frust, der dort kommt, der wird jetzt an den Verantwortlichen, der wird rumgemäkelt, Top-20-Liste ist ja scheiße, habe ich gerade gesagt, warum die möglicherweise auch scheiße ist. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, okay, vielleicht nicht in dieser Situation, aber grundsätzlich über diese Bestenliste ist das Ziel, dass wir mehr Sportler über die langen Strecken motivieren, über 200 Delfin, 400 Kraul, weil sie dort möglicherweise in den Top 30 eine Chance sehen, reinzukommen, wohingegen sie über die 50 Meter Freistil in den Top 30 keine Chance sehen oder auch die Pflichtzeit nie schwimmen würden. Also diese Quali-Kriterium je nach Bestenliste oder Pflichtzeit kann man lange drüber diskutieren. Hier ist jetzt die Variante Bestenliste gewählt worden. Das hat natürlich auch einen praktischen Grund, der an der Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf. Als DSV, wenn du diese Ausschreibung machst, möchtest du die Teilnehmerzahl möglichst konkret planen können. Und das ist nur über eine Bestenliste möglich und nicht über Pflichtzeiten. Daher kommt diese Bestenliste. Finde ich jetzt, meiner Meinung nach, ist das überhaupt nicht schlimm. Das kann man gut oder schlecht finden. Auch das Argument, dass die DJM, ja, ist jetzt bloß den Stützpunkten vorbehalten, nur die dürfen auf Wettkämpfe und nur die können sich an die Bestenlisten schwimmen und nur die haben überhaupt Trainingsmöglichkeiten und nur die haben Wettkampfmöglichkeiten. Das ist alles korrekt für eine DJM, die jetzt im Mai stattfindet. Der DSV hätte diese Riesendiskussion, hätte er einfach umgangen, wenn man, wie im letzten Jahr geplant, die DJM ans Jahresende geschoben hätte. Dann hätten wir uns alle hinsetzen können, sagen, okay, ab Mai, ab Juni trainieren wir wieder ordentlich und dann haben wir eine realistische Chance, wirklich im Dezember oder für die Qualifikation DJM und dann im Dezember auf dem Startblock wirklich topfit zu sein, wieder rantrainiert zu sein, dann haben wir ein richtig geiles Event. Wenn sich der DSV jetzt entscheidet, wir machen das im Mai, dann macht er das mit Sicherheit ganz, ganz klar aus dem, in dem Wissen, dass man hier eine Elitenveranstaltung schafft, die letztendlich nur einem sehr ausgewählten Sportlerkreis überhaupt nur eine Möglichkeit zum Start ermöglicht und ganz, ganz viele von vornherein ausschließt. Und jetzt gibt man sich so ein bisschen, meiner Meinung nach, als kleiner Verein, der du bist, meinetwegen, du bist irgendwo in, jetzt lass mich mal eine Stadt sagen, in Gera oder in Rostock oder in wie auch immer sie heißen und machst dort dein Training, bist mit den Sportlern zugange, machst deine 5-6 Einheiten pro Woche, machst die 2 Stunden, alles in Eigenregie, bist voll im Game drin und kommst dann zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Dann lüge ich mir doch selber in die Tasche, wenn ich jetzt sage, alles klar, ich bin jetzt konkurrenzfähig gegenüber den Stützpunktathleten, die einen extra Athletiktrainer haben, die vielleicht einen Ernährungsberater haben, die eine Kooperation mit der Schule haben, die 3-mal im Jahr im Trainingslager waren. Also es ist geil, dass du da bist, es ist großartig, ich hatte das selber auch in Hamburg, ist ein geiles Ziel, die Sportler haben sich einen Keks gefreut, wir waren immer da, super Stimmung, haben jeden Moment genossen, jeden Tag genossen, aber es war völlig, völlig klar von Anfang an, dass wir ehrlicherweise, dass wir vielleicht nicht mal ums Mittelfeld mitschwimmen, sondern darum nicht Letzter zu werden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ah, die DJM ist auf einmal Elitenveranstaltung, nur die Stützpunkte, eigentlich ist sie das von Anfang an gewesen. Am Ende des Tages im Finale auf den 8 Bahnen stehen die Sportler, die die besten infrastrukturellen Bedingungen haben und nicht zwangsweise die mit dem allergrößten Talent. Das sollte man nochmal im Hintergrund haben. Die kleinen Vereine, für die ist es klar, das Ziel einer Teilnahme, was ihnen jetzt genommen wird, verstehe ich vollkommen. Und dadurch ploppen auch die ganzen Fragen auf. Was mir aber massiv missfällt ist, warum... Ich habe das Gefühl, dass in dieser ganzen Diskussion auch ein riesiger Neid und ein riesiger Missgunst gegenüber den Stützpunkten offenbart wird. Also, nee, ihr dürftet trainieren und nee, das ist voll unfair, dass ihr trainieren durftet und nee, ich möchte, mir geht es scheiße und deswegen soll es dir auch scheiße gehen. Und das ist in meinen Augen, ist das tatsächlich der vollkommen falsche Ansatz. Und zwar zu 100.000% der falsche Ansatz, dass ich hingehe und... Es ist, ich kann den mögen oder nicht, den Stützpunkt. Ich kann die Leute mögen oder nicht, kann die sympathisch finden oder nicht. Alles fein, alles schick. Aber lasst doch bitte euren Frust nicht an Sportlern der Jahrgänge 08, 07, 06, 05 aus, die 16 bis 13 Jahre alt sind, jetzt 2021, die ihrem Hobby nachgehen, die ihrer Leistung nachgehen, die ebenso wie eure Athleten und ihr als Trainer alles dafür geben, der bestmögliche Sportler zu sein, die bestmögliche Leistung zu bringen. Gönnt doch bitte jedem Einzelnen, wenn er die Möglichkeit hat zu trainieren, auch die Trainingsstunde, die er hat. Das alles soll natürlich im Rahmen stattfinden. Wir hatten ja den Fall im Umkreis, dass da irgendwelche illegalen Trainingssessions abgehalten wurden, nicht abgesprochen mit dem Gesundheitsamt, andere Vereine aus der Halle gedrängt, lalala. Hat alles gegeben, das ist Mist und zu verurteilen. Darum geht's nicht. Aber die Sportler, die trainieren dürfen und die Sportler, die an ihrem Ziel arbeiten dürfen, gönnt ihnen doch bitte jeden einzelnen Trainingsmeter, den sie machen können. Die machen auch nur, kriegen kein Geld dafür, aber am Ende des Tages, die machen nur ihren Job. Die machen das, wofür sie leben und das auch schon seit 6-7 Jahren. Dass es bei euch in eurer Heimatstadt oder es bei uns in unserer Heimatstadt nicht läuft, weil das Gesundheitsamt nicht öffnet, weil die Stadt nicht öffnet, weil sich das nicht lohnt, weil sich das nicht rechnet, weil keine Kaderathleten da sind, aus welchen Gründen auch immer, dafür kann doch der Nachbarverein nichts, dafür kann doch die Nachbarstadt nicht, dafür, also an unserem Beispiel gesprochen, es kann doch Erfurt nicht dafür, dass wir hier in Kleckersdorf nicht trainieren dürfen. Ist doch nicht deren Schuld. So, von daher, seid dann nicht so neidisch und so missgünstig, sondern gönnt den Sportlern ihren Erfolg, gönnt den Sportlern, dass sie das machen dürfen, was sie einfach gerne machen. Und hier finde ich, findet einfach eine Projektion der eigenen Verzweiflung auf den DSV statt. Was soll der DSV tun? Der DSV sollte mehr Lobbyarbeit machen, da verstehen wir uns vollkommen richtig, reden wir auf der gleichen Ebene, ist etwas, was in den letzten Jahren völlig verschlafen worden ist und weshalb wir jetzt in Schwimmhallen, die nachweislich wenig bis gar kein Infektionsrisiko haben an der Wasseroberfläche, immer noch keine Schwimmkurse machen dürfen, dass wir dort immer noch kein Breitensporttraining einmal die Woche in irgendeinem Rahmen wie auch immer machen dürfen, ist etwas, wo sich Marco Troll jetzt als Präsident, zumindest was man mitkriegt, mehr einsetzt, etwas, was in den letzten Jahren schon viel mehr hätte passieren müssen. Aber es ist nicht die Aufgabe des DSV, bei euren örtlichen, städtischen Gesundheitsbetreiberbehörden, wie auch immer, nach Trainingszeiten anzufragen. Es ist nicht Aufgabe des DSV, im Breitensport oder die Motivation der Sportler hochzuhalten. Das ist eine Vereinsaufgabe, das ist die Aufgabe von euch als Trainer und ich gehe fest davon aus, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Ihr macht das hervorragend und ich verstehe auch, dass nach einem Jahr Pandemie, ich merke das bei mir auch im Training, dass wir nach einem Jahr mit so Durchhalteparolen, es wird langsam schwierig. Ja, es geht bald wieder weiter, guck mal, dann können wir wieder ins Wasser. Und dann siehst du, was die Politik macht, was die Politik beschließt und fass dir nur an den Kopf, weil wir sehenden Auges in dieses Elend reinrennen. Ich bin sehr froh, dass wir im Moment echt kein Elternteil oder dass ich kein Elternteil bin, der Kinder hat, dass ich nicht entscheiden muss, geht mein Kind in die Schule oder nicht. Also wir haben jetzt bei uns im Verein, haben wir auch einige Corona-Fälle, Corona-Quarantänen oder Verdacht auf, weil eben Klassenkameraden, und das ist jetzt schon viel mehr, als wir in dem ganzen letzten Jahr hatten. Also es ist hier wirklich katastrophal, was passiert. Verstehen wir uns vollkommen richtig. Aber nichts davon ist der DSV schuld und nichts davon kann der DSV ändern. Wendet euch an euren Landesschwimmverband, wendet euch an euren Bezirksschwimmverband, wendet euch an euren Verein, wendet euch an den Nachbarverein, findet neue Wege, um die Sportler zu catchen, um die Sportler zu motivieren. Wir alle wissen, wenn der DSV als Dachverband jetzt auf die Idee kommen würde, eine, schieß mich tot, Corona-Challenge XY, wir rufen die Vereine auf, welcher Verein schafft in einer Minute am meisten Liegestütz oder sowas. Das wird irgendwas Bananiges sein, was wieder an der Basis vorbei arbeitet. Das ist nicht Aufgabe des DSV, sondern es ist eure Aufgabe als Verein, die Sportler zu motivieren und bei Laune zu halten. Und auch ein Argument, was ich jetzt relativ häufig gehört habe, ist, dass wir, was bei uns mit aufkam, sagen wir lieber so, dass wir gerade versuchen, 15-Jährige, die ein Jahr durch Corona durchgegangen sind, die sind jetzt kalendarisch, biologisch ein Jahr älter geworden, die sind jetzt 16, auch wie 16-Jährige zu bewerten. Und das ist auch hier wieder, liegt der Denkfehler nicht beim DSV. Der DSV muss am Ende des Tages, muss er sich mit internationaler Konkurrenz messen und dafür sorgen, dass da der Anschluss hergestellt ist. Das heißt, der DSV muss sagen, okay, Jahrgang 05 ist jetzt 16 Jahre, um international konkurrenzfähig zu sein, müssen sie Zeit XY schwimmen und dann findet eine Nominierung statt. Und dann geht es runter auf Bundesebene. Aber für euch als Coaches, ihr seid gefordert zu sagen, okay, ich hatte vorher 5-mal die Woche Training, damit hätten wir es zu den DJM geschafft. Ich hatte jetzt ein Jahr lang quasi gar kein Training, jedenfalls nichts Relevantes, woraus sich irgendwas ableiten lässt. Ich behandle meinen 16-Jährigen nicht wie 16, sondern der ist trainingstechnisch, trainingsaltersmäßig ist er ein 15-Jähriger und ich behandle ihn wie einen 15-Jährigen. Und das wird noch krasser, wenn wir tiefer in die unteren Jahrgänge reingehen. Jemand, der jetzt 10 Jahre alt ist, also Jahrgang 2011, der hat jetzt ein Jahr kein Training gehabt, der konnte keinen Landeskaderstatus haben, der konnte nicht ans Wasser, der hatte keine Option. Der hat jetzt ein Jahr nicht trainiert, ihm fehlt ein ganzes Trainingsjahr. Er ist also kein 11-Jähriger im trainingstechnischen Sinne, er ist ein 10-Jähriger im trainingstechnischen Sinne. Das heißt, ich muss hingehen und auch die Inhalte für 10-Jährige vermitteln. Ich muss die Maßstäbe für 10-Jährige anlegen. Ich muss für mich im Verein die Zeiten und die Richtlinien für 10-Jährige auf diesen kalendarisch 11-Jährigen anwenden. Und das ist das, wo wir als Verein gefordert sind. Und das müsst ihr vielleicht euren Bezirksschwimmwarten oder Landesschwimmwarten, wie auch immer, dort nochmal näher bringen. Und der muss gucken, okay, wie finde ich jetzt die Schnittstelle, dass ich nicht zu viele Sportler verliere und trotzdem an den DSV andocken kann. Das ist das, was die Aufgabe, die dort liegen muss. Und vielleicht auch hier nochmal, wenn ihr im letzten Jahr die Möglichkeit hattet, bei den DJM teilzunehmen und euch dort mit Teilnehmern zu messen, mit Stützpunkten zu messen, habt vielleicht auch gar nicht schlecht abgeschnitten, alles fein, alles schick, ihr habt euch echt Mühe gegeben und wart erfolgreich für euren Verein, habt neue Vereinsrekorde gemacht und so, wart total erfolgreich, dann könnt ihr das jetzt einfach nicht erwarten. Und da müsst ihr als Trainer oder als Sportler oder als Eltern euren Erwartungshorizont einfach völlig neu justieren. Ihr müsst euch eine neue Peergroup suchen und ihr müsst gucken, dass ihr konkurrenzfähig seid. Ne? Ihr fahrt ja auch nicht als Verein aus Buxtehude, fahrt ihr ja nicht nach Dresden zum Christstollen-Schwimmfest oder nach Dortmund zum Speedo-Meeting oder nach Hannover zum Piranha-Schwimmfest, um euch dort mit dem Stützpunkt aus Hannover, mit dem Stützpunkt aus Magdeburg, mit dem Stützpunkt aus Essen und noch mit dem Stützpunkt aus Hamburg zu messen. Das macht ihr doch auch nicht, weil ihr wisst, dass ihr keine Chance habt. Sondern ihr sucht euch als SV Buxtehude, sucht ihr euch den SV Himmelpforten und den SC Klein-Niedersdorf als Konkurrenzverein, weil die gleichen Trainingsbedingungen haben, weil die genauso oft schwimmen wie ihr, weil die vielleicht genauso gut sind und ihr dort wirklich einen Wettbewerb habt. Genauso tritt doch der SC Schieß-mich-tot-Hausen tritt doch auch nicht gegen Bayern München an im Fußball und sagt, okay, wir machen jetzt hier einen richtigen Wettbewerb und vielleicht gewinnen wir das Ding. Keine Chance, no way, es wird nicht passieren. Sondern dafür gibt es diese Ligen, dafür gibt es bestimmte Wettkämpfe, sucht euch eine neue Peer Group, die das gleiche Trainingsload hatte, wie ihr jetzt hattet, wenn ihr wirklich diesen Leistungssport-Gedanken so extrem weiter fortführen wollt. Viel, viel realistischer würde ich den Weg finden, dass wir uns alle nochmal an die Nase fassen und einen Schritt zurückgehen, uns das ganze Konstrukt nochmal von außen angucken und sagen, okay, ich habe hier in den letzten 8 Jahren oder in den letzten 10 Jahren, in den letzten 5 Jahren, 12 Jahren, wie auch immer, habe ich mir ein Leistungssportkonzept aufgebaut. Ich habe hier einen Verein aufgebaut. Total geil, das funktioniert. Die Sportler haben Spaß, wir sind erfolgreich. Wir züchten in Anführungsstrichen, aber wir entwickeln Talente. Wir bringen sie an die Wasseroberfläche. Wir sorgen dafür, dass sie bei Höhepunkten, bei Landesmeisterschaften, bei norddeutschen, süddeutschen, NRW-Meisterschaften, dass sie dort glänzen und scheinen können. Das macht richtig Spaß und wir haben echt Freude. Das hat aber nicht damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt machen wir bloß noch Leistungssport, wer 5-mal die Woche kommt, der darf bleiben, alle anderen nicht. Sondern es ist eine Struktur, die ist gewachsen und die hat irgendwann mal, unten hat die angefangen, dass wir über ein Vereinsleben geredet haben, dass es ein Grillfest gab, dass man mal ins Zeltlager gefahren ist, dass man zusammen wandern gefahren ist, dass man eine Gruppe Jugendlicher gesammelt hat, für den Verein und für die Sportart Schwimmen begeistert hat, durch ein gutes Training, das man macht, durch die soziale Komponente, die man anbietet. Und all das ist doch etwas, was wir jetzt im vergangenen Jahr auch versucht haben. Also wir haben über Zoom-Trainings versucht, die Sportler beisammen zu halten. Wir haben versucht, gute Laune zu verbreiten. Wir haben uns vielleicht Challenges ausgedacht. Wir haben uns vielleicht mit unseren anderen Vereinsgruppen gemessen. Wir haben uns möglicherweise mit anderen Vereinen auch übergreifend gemessen. Und haben aber mehr über so eine soziale Komponente das Ganze aufgezogen. Und da sollten wir vielleicht nochmal hingehen, dass wir sagen, ja gut, wir lassen Wettkampf sein, dafür machen wir jetzt ein Grillfest, wir bringen erstmal die Sportler wieder beisammen und sorgen dafür, dass die dabei sind und dass sie gute Laune haben. Und wenn ihr tatsächlich nur das Problem habt, dass ihr einen verlorenen Jahrgang habt oder 2 verlorene Jahrgänge, das haben wir alle. Ich fühle mit euch, auch wir haben das hier. Nicht? Wir werden vermutlich nächstes Jahr noch extrem daran scheitern, dass wir die jetzt 11-Jährigen, sind nächstes Jahr 12, trainingstechnisch immer noch 11, sollen sich aber für eine DJM-Pflichtzeit qualifizieren. Denen fehlt ein Trainingsjahr, das wird sauschwer, das in einem Jahr aufzuholen, wenn nicht sogar unmöglich. Aber wenn ich nur das Problem damit habe, dass ich ein Trainingsjahr verloren habe und nicht das Problem habe, dass von den 25 Sportlern, die ich in der Gruppe habe, nur noch 10 da sind oder 15 oder von den 600 Vereinsmitgliedern, die ich mal hatte, dass davon nur noch 400 da sind. Wenn ich das Problem nicht habe, dann ist eigentlich schon mal alles soweit gut. Dann rede ich hier über Luxusprobleme, dass meine Sportler nicht mehr so schnell sind wie vorher. Und dafür bin ich doch als Trainer da. Sobald wir wieder ins Wasser können, fange ich an, diese Basis wieder zu legen, die Grundlage aufzubauen und dort wieder Leistung, Freude an Leistung zu vermitteln. Freude am Schwimmen, an diesem tollen Sport, den wir haben. Und es ist völlig klar, dass es super hart ist, die Arbeit, die man reingesteckt hat in die Talente, das Niedergehen zu sehen und dem Ganzen gegenüber auch machtlos zu sein. Also auch wieder aus meinem Beispiel gesprochen, nicht, dass ihr denkt, das betrifft mich nicht, es betrifft mich massiv. Ich habe mindestens 3 Sportler bei mir, die im Dezember 2019 und noch darüber hinaus Pflichtzeiten DJM geschwommen sind, die um 4/10 an der Landeskadernorm vorbeigeschwommen sind, die auf dem Weg waren, entweder schon DJM-Quali dann hatten, auf dem Weg waren Richtung Finale, die auf dem Weg waren Richtung Podest, Richtung Sieg. Hatte ich alles dabei, super Entwicklung, riesige Raten, geile Truppe, geile Stimmung. Und ich weiß genau, dass diese Athleten, die jetzt so knapp an Normen vorbeigeschwommen sind, die jetzt auch fast ein Jahr nicht im Wasser waren, es wird hart, sackschwer für die wieder irgendwie ranzukommen. Das weiß ich. Und das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Das ist ein richtig, richtig ätzendes Gefühl. Aber dafür bin ich doch selber da. Das ist doch mein Job als Trainer, die Kinder wieder einzufangen, ihnen das wieder beizubringen. Schwimmen ist da ein bisschen wie Fahrradfahren. Ne, das verlernt man nicht. So jemand, der Talent hatte, Bewegungsgefühl, Wassergefühl, das hat er nicht verlernt in dem Jahr. Aber das, was er verlernt hat, ist eine Ausdauerkomponente. Die kann ich doch aber wieder rantrainieren. Das ist mein Job als Trainer. Und das ist nichts, wofür der DSV etwas kann oder wofür die Bundesstützpunkte was kennen oder wofür irgendjemand was kann, der jetzt trainieren konnte. Die sind alle nicht schuld. So, und ich bin auch nicht schuld, dass meine Sportler nicht trainieren konnten. So, schuld sind die ganzen Haiopais, die nach Mallorca in Urlaub fliegen, schuld sind die ganzen Haiopais, die Familienfeste machen, Küsschen links, Küsschen rechts, und schuld sind die Haiopais, die Schule wieder öffnen, entgegen aller möglichen Ratschläge. Die sind schuld, aber ich doch nicht, und das kann ich doch nicht, darf ich nicht an anderen auslassen. sondern muss gucken, dass ich mit der Situation umgehe und cope. Also irgendwie wieder mehr Freude in den Alltag bringen, über Geselligkeit, über soziale Aktionen, wieder versuche, die Kiddies dann zu catchen, dann zu einzufangen, wenn es möglich ist. Die haben immer noch Bock auf Schwimmen, die waren so lange dabei, die haben da immer noch Bock drauf. Ihr müsst sie nur einsammeln und mit ihnen wieder losstarten. Und dann wird das alles auch seinen Weg gehen. Dann wird das alles auch wiederkommen, aber es ist ein bisschen Zeit, die das Ganze brauchen wird. So, aber ihr seid doch die Trainer, ihr habt doch die Arbeit gemacht, ihr habt bewiesen, dass ihr es könnt und ihr werdet wieder beweisen, dass ihr das könnt. Richtig, richtig schweres Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Optimismus und Motivation mitgeben, dass nicht alles schlecht und nicht alles böse ist und vielleicht auch nochmal versuchen einzuordnen, zu kanalisieren. Ich habe ein bisschen zum einjährigen Geburtstagsjubiläum von Corona habe ich kleine Torte gebacken, bis hier ein paar Kerzen vor mir, das heißt ein paar, ist eine auf dem Kuchen drauf, die werde ich jetzt einmal auspusten. Wundervoll. Und jetzt lassen wir einmal ein Jahr Corona-Pandemie Revue passieren. Was ist passiert? Ich nehme euch einmal mit auf die Reise, die in den letzten 12 Monaten stattgefunden hat. Wir hatten unseren letzten Wettkampf vom 13. bis 15. März und zwar waren das die Swim and Fun Days in Essen. Das war der 13. März, wo schon alle in die Halle kamen und Bescheid wussten, okay, ab Montag ist Schule zu, ab Montag sind Schwimmhallen zu, Sportstätten, alles zu, wir sind nur noch zu Hause, wir müssen dringend nochmal Klopapier, Mehl und Hefe kaufen, wir brauchen unbedingt Nudeln zu Hause und dann können wir die nächsten Jahre harten Winters überstehen und haben immer einen sauberen Hintern und haben immer einen vollen Bauch. Das war offensichtlich das Wichtigste, als wir da angefangen haben. Unser Fokus war voll auf dem Wettkampf, der war jetzt trainingsmethodisch, lag zum Trainingszeitpunkt nicht so richtig gut, deswegen waren die Ergebnisse nur so mittel. Aber das war das, womit wir in diese Pandemie reingestartet sind. Dann gab es 8 Wochen Pause, wo absolut gar nichts war, bevor wir am 11.05. bis zum 28.06. für 7 Wochen wieder ein Landtraining anbieten konnten. Das hatten wir damals in einem Park gemacht, 4 bis 5 Mal pro Woche, jeweils 2 Gruppen, jede Gruppe 1 Stunde an Land, an Platz, auf dem Rasen, was man halt so konnte, gleißende Sonne, war jetzt im Großen und Ganzen nicht das schlechteste Event der Welt, war aber vermutlich auch nicht das Beste, was man so machen kann als Schwimmer. Dann kam es, wie es kommen musste, was immer so folgt in dieser Jahreszeit. Wir sind in die Sommerferien gestartet, 28.06. bis 28.07. 4 Wochen Sommerpause, Schule zu, alle im Urlaub, irgendwo hin. Da war ja auch alles wieder schick mit den Infektionszahlen. Und wir so, ja geil, wir sind die Deutschen, wir haben es am besten gemacht von allen Ländern dieser Welt. Klopft uns mal auf die Schulter, seht her, wie geil wir sind. Sodass wir tatsächlich mit Ende der Sommerpause am 28.07. wieder ins Wasser springen konnten. Das Ganze unter massiven Bedingungen, also gab es dann diese berühmten 45 Minuten Schwimmslots, 15 Minuten Wechselpause. Wir hatten dann vorher noch irgendwann angefangen, auch eine Dreiviertelstunde Landtraining zu machen, an 5 Tagen die Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag und hurra, hurra, Samstag, Sonntag. Hier sieht man auch schon wieder, da ist echt Einsatz dabei, wenn du Samstag, Sonntag zum Training kommst, dann weiß Bescheid, Samstag 16 bis 18, Sonntag 11 bis 12, hatte mir das extra nochmal aufgeschrieben. Das ganze Bohei ging so 7 Wochen, bevor wir dann tatsächlich bei uns größeren Öffnungen, in den Genuss größerer Öffnungen gekommen sind. Weitere 7 Wochen, vom 14.09. bis 1.11. konnten wir tatsächlich unser altes Trainingspensum wieder machen. Wir hatten 2-mal Frühtraining die Woche, Mittwoch und Freitag, 2 Stunden Wasser, 1 Stunde Land pro Tag, 6 Tage die Woche, alles fein, alles schick, jetzt geht's bergauf, hurra, hurra, der Train, der Bandwagon, der Hype-Train nimmt Fahrt auf. Jetzt geht's richtig los. Höhepunkt des Ganzen, 19.09., 20.09. Freibad-Wettkampf in Dortmund im Schatten des Signal Iduna Parks. Der lief ganz okay, inklusive Dopingkontrolle. Und dann ging es voller Mutes, hochtrainiert, wieder rein in die Oktoberferien. Dort 2-mal am Tag, morgens 1,5 Stunden, nachmittags 1,5 oder 2 Stunden in brütend warmem Wasser. Und bereits im August, September haben wir uns am Trainerbeckenrand schon unterhalten. Uiuiuiui, die Fallzahlen steigen wieder und irgendwas Komisches passiert hier. Alles wieder auf, die Leute wieder rotzedoof, überhaupt keine Rücksicht mehr genommen. Das geht nicht lange gut. Wir hatten so auf Mitte, Ende Oktober spekuliert und waren damit tatsächlich gar nicht schlecht. Denn am 1.11. traf uns die zweite Welle pünktlich nach den Oktoberferien, nachdem alle sich überlegt haben, ist eine geile Idee, wir fahren nach Holland in Urlaub oder sonst da wohin. Daraufhin wurde alles wieder schottendicht, alles abgeriegelt. Und zwar für unsere Kaderathleten insgesamt tatsächlich nur 2 Wochen, bevor wir dann für 4 Wochen wieder ins Kadertraining konnten, und zwar vom 11.11. bis 11.12. Karnevalsanfang, bevor uns dann die Halle um die Ohren geflogen ist, Keller unter Wasser, 8 Wochen Pause, 11.12. bis 7.2. Dann mit dem Jahresbeginn fing bei uns auch das tägliche Zoom-Training an, 45 bis 60 Minuten. Das machen wir immer noch, bevor wir dann mit den Kaderaktiven und jetzt in den letzten Wochen dazugekommen, die Abiturienten vom 8.2. bis 19.3. wieder ins Wasser durften. Seit dem 30.01. machen wir auch Online-Sport, und jetzt stehen wir hier ein Jahr später mittendrin in der dritten Welle, die gerade voll auf uns zurauscht, und das nicht dieses wunderbare Lied von Juli, die perfekte Welle, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Moment. Wer mitgerechnet hat und relativ gut ist in Mathe, der kann die folgenden Fragen beantworten. Für alle anderen ist es jetzt ein kleines Quiz, bei dem ihr mal in euch gehen könnt. Ich weiß sehr wohl, dass unser Plan, den wir hier haben, äußerst privilegiert ist. Es gibt viele Bereiche im Land, je nachdem, wo ihr mir zuhört, da waren die Trainingsbedingungen bei weitem nicht so gut. Das ist mir durchaus bewusst. Und auch für unsere Sportler war nicht alles gleich. Wir haben ja jetzt seit November unterteilt in Kaderaktive, die Wasserzeiten haben, und in Nicht-Kaderaktive, die keine Wasserzeiten haben. So habe ich hier auch die Unterteilung gemacht. Wir reden von einem Zeitraum von 53 Wochen. Und jetzt ist die Frage, wir haben drei verschiedene Trainingsmodi. Wir haben die Phase, wo Pause war, also entweder Lockdown, weil wir nicht trainieren durften, oder Sommerpause, oder das Bad unter Wasser stand. Dann haben wir die Sportphasen, und dort unterteilt in wir konnten nur an Land was machen, und in die Phase wir konnten ins Wasser und schwimmen. Und jetzt kommt die spannende Frage. Von diesen 53 Wochen, was denkt ihr, wie viele Wochen haben wir davon ausschließlich Landtraining ohne Wassertraining machen können und hatten auch keinen Lockdown? Also war jetzt die ganze Phase von den Sommerferien bei uns. Ich löse das mal kurz auf, weil die ist mega individuell und eigentlich auch gar nicht so aussagekräftig. Das waren sage und schreibe 7 Wochen. Also fast 2 Monate haben wir nur Landtraining gemacht. Und jetzt kommt der wirklich spannende Part. Die besten Athleten, also die Kaderathleten, die wirklich für unsere Verhältnisse die idealsten Bedingungen hatten, die haben alles gemacht, alles gekriegt, was möglich war. Die konnten alles machen. Wie viel Wasserzeit hatten die in den vergangenen 53 Wochen? Zahlen jemand? 30 Wochen, 35, 10? Wonach klang das? Ich löse auf, es klang nach 24 Wochen. Und hier reden wir von den besten Aktiven. Die hatten also in den vergangenen 12 Monaten, hatten sie 6 Monate Wassertraining. Wenn wir das noch ein bisschen mehr runterbrechen und wir sagen, okay, wir bieten in der Regel 6 Einheiten pro Tag an, pro Woche an, dann sind diese Aktiven über ein Jahr für 3 Einheiten ins Wasser gekommen. 3 Einheiten pro Woche. Und jetzt gehen wir nochmal zurück an den Monolog, den ich ganz am Anfang gehalten habe. Ist es realistisch, dass ein Sportler, der früher 6 Tage pro Woche trainiert hat und jetzt nur noch 3 Tage pro Woche trainiert, ist es realistisch, dass er irgendwelche Kaderkriterien schwimmt, für die er vorher schon richtig hart kämpfen musste? Ist es realistisch, dass er zu den besten Sportlern Deutschlands gehört? Ich glaube, das ist eine sehr rhetorische Frage. Zumal, wenn wir bedenken, dass dann 22 Wochen absolute Sportpause übrig bleiben. Also über 5 Monate absolute Sportpause. Und das sind die besten Bedingungen, die wir hatten, die wir hier bieten konnten. Bei den nicht so guten Sport, also bei den Nicht-Kaderaktiven, nicht so gute Sportler ist falsch, das sind Nicht-Kaderaktive, die sind trotzdem gut und operieren an ihrem absoluten Leistungsmaximum, und bei einigen war es echt knapp. Bei den Nicht-Kaderaktiven reden wir auch von 7 Wochen, die nur Landtraining waren. Und insgesamt, auch hier dürft ihr wieder raten, wir sind uns einig, sind weniger als 24 Wochen. Diese Aktiven hatten, Trommelwirbel, 14 Wochen Wassertraining. Also, naja, ein Drittel. Wenn wir also sagen, wir haben 6 Einheiten pro Woche, davon haben sie ein Viertel bis ein Drittel, sprich waren sie 2 Mal pro Woche höchstens da. Und jetzt müssen wir uns wieder überlegen, wenn ich die Sportler jetzt ins Wasser schmeiße und sage, okay, geil, wir starten wieder voll durch, 6 Tage die Woche, 3 Stunden Training. Es ist eine Belastungsverträglichkeit, die wir dort wieder aufbauen müssen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Konzept und sehr, sehr traurige Zahlen, um sich die nochmal vor Augen zu führen, aber total wichtig. So, nehmt es mit, Erwartungshaltungen runterschrauben, nochmal die ganzen Ideen, die ich habe, die ganzen Ziele nochmal neu evaluieren, überlegen, ist das überhaupt erreichbar und so. Und mit 2 Trainingstagen in der Woche würden wir eigentlich, es ist Breitensport an der Stelle, Punkt. möchte ich auch nicht drum reden. Das ist Breitensport von hochtalentierten Aktiven, möglicherweise hochtalentierten Aktiven, die die Möglichkeit haben, wieder den Anschluss zu schaffen. Aber wir lügen uns selber an, wenn wir sagen, okay, das schafft ihr in 2 Monaten. Selbst wenn ich mit denen jetzt ins Wasser gehe, die werden keine deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimmen und es ist, ihr tut euch keinen Gefallen, ihr tut den Sportlern keinen Gefallen, wenn ihr dort diesen illusorischen Erwartungshorizont aufbaut, der sowieso nicht erreichbar ist. Geht hin, fangt sachte wieder an, Wasserspielchen, Tauchen, bla bla bla, alles was toll ist am Schwimmen, dreidimensionaler Bewegungsraum, Unterwasser, Kreuz, Quer, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle und ein paar Meter Schwimmen, dann tut ihr den Sportlern einen riesigen Gefallen. Wenn ihr Ideen habt, wie man nochmal die Kids bei Laune halten kann, schreibt mir das gerne entweder in die Kommentare auf Social Media oder per E-Mail andre@swimcast.de, denn mir gehen so langsam tatsächlich ein bisschen die Ideen aus. Wir werden in der nächsten Woche nochmal Bingo spielen und das werde ich euch in der nächsten Woche dann mal erklären, wie es gelaufen ist und wie die Idee so war und welche Fehler ihr vermeiden solltet, nachdem ich das beim ersten Mal gemacht habe. In der Hoffnung, dass ihr da was mitnehmt. Wir haben auch schon viel über Zoom-Trainings gesprochen. So peu à peu nutzt sich das Ganze hier aber ab. Wenn ihr Ideen habt für Spiele, für coole Ideen, dann schreibt mir das gerne per Mail oder in die Kommentare. Was machen wir sonst so im Landtraining? Im Landtraining gucke ich viel hin, dass wir ganz viel Rumpfstabi, Bauch und Rücken dabei haben, dass wir so eher Ganzkörperathletik machen, Schwimmbewegungen an Land simulieren, halte ich für wenig sinnvoll. Ich gucke hin, dass wir im Wasser, dass die, die jetzt im Wasser sind, nochmal mehr Umfänge machen und auch mehr im hochintensiven Bereich. Meine Lieblingsaufgabe in dieser Woche war vom Mittwoch, dort sind wir 5x200, 10 Minuten locker, 5x200 auf 5 Minuten, 10 Minuten locker, 5x100 auf 3 Minuten, locker die 200er und 100er jeweils mit Flossenziel unter Bestzeit zu schwimmen, dann wieder 10 Minuten Pause, 5x50 hinten drauf, all out, ohne Flossen, so schnell wie möglich, was noch drin ist. Dort versucht, den Verknüpfung zu packen zwischen Umfang und hohen Geschwindigkeiten, um dort neue Reize zu setzen, bin kein Fan von 4x1000, kann man vielleicht auch mal machen, aber eigentlich ist es ungeil und hilft jetzt gerade an der Stelle, finde ich, nicht so wahnsinnig viel weiter. Geh lieber ein bisschen mehr über Intensitäten und über Schwimmgeschwindigkeiten. Werde das auch nochmal versuchen, mehr ins Landtraining in der nächsten Woche mit einzubauen, sprich solche Geschichten wie eine Minute, so viele Wiederholungen wie möglich oder 30 Sekunden oder dass man auch so eine Treppe macht, ne, 15, 30, 45, eine Minute, 2 Minuten, irgendwie solche Geschichten, um dort nochmal einen neuen Reiz zu setzen, nicht immer nur 5x20 Liegestütz oder was man sonst so hat. Das wird heute hier vermutlich die längste Episode der Welt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber mir war es so wichtig, vorneweg diese einordnenden Worte nochmal vorzugeben. Wir gucken mal, eigentlich wollte ich ungern länger als eine Stunde werden, aber das ja wird nicht funktionieren. Worauf wir alle hingefiedert haben, war die Tatsache, dass wir ab dem 22. März wieder ins Wasser dürfen, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt mit tagesaktuellem Schnelltest und dann soll ja kontaktfreier Sport in Innenräumen wieder erlaubt sein. Die Hoffnung hat sich im Winde zerschlagen. Heute kam mir zumindest für NRW die Ansage, naja, es wird keine Überarbeitung der Corona-Verordnung geben, weil Fallzahlen steigen und überhaupt habt ihr mal aus dem Fenster geguckt, was auf gar keinen Fall öffnen wir jetzt nochmal irgendetwas. Hauptsache, wir ziehen die Schule noch durch. Anderes Thema. Stand aber auch so tatsächlich nie in der Corona-Verordnung drin und das ist, finde ich, wahnsinnig schade, dass vor allen Dingen vom Deutschen Olympischen Sportbund da doch dieses fehlleitende Schaubild veröffentlicht worden ist, denn die Corona-Verordnung hat bereits vor 3 Wochen sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie bis zum 28.03. gilt und aus keiner der dort getroffenen Formulierungen ein Öffnungsautomatismus hervorgeht, dass bei bestimmten Inzidenzwerten bestimmte Ereignisse in Kraft treten. Und das betrifft auch diese Öffnung von Sportstätten zum 22.03., sondern um das in Kraft zu setzen, damit das passiert, müsste explizit eine neue Verordnung beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Und das ist echt nicht kommuniziert worden und das ist wirklich maximal schade, weil wir hier echt viele hatten, die sich dafür schon Hoffnung gemacht haben, die dafür gebetet haben, die gezuckt haben. Welche praktischen Konsequenzen das auf der anderen Seite nach sich zieht, also auf unserer Veranstalterseite, das sehen die Sportlerfamilien nicht, ist auch nicht deren Job. Das sind dann so Fragen wie, brauchen die Trainer einen Schnelltest, brauchen die Kaderaktiven, die jetzt immer schon da waren, brauchen die auch einen Schnelltest? Wer bezahlt die möglicherweise? Wer kontrolliert die? und zu welchen Hallenauslastungen darf denn überhaupt trainiert werden? 20%, 50%, 70% in der Halle, zu welchen Trainingszeiten, bla bla bla. Also da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran, den alle nicht sehen. Und es ist auf jeden Fall eine Orga-Aufgabe, die nicht von Donnerstag bis Montag erledigt ist. Das braucht mindestens eine Woche, weil da viel, viel mehr Sachen noch sortiert werden müssen. Wir haben auch diskutiert im Trainerkreis, dass selbst wenn es nur Selbsttests sind, die du bei Aldi kriegst oder bei DM oder sonst da wo, müssen die zum einen zertifiziert sein, zugelassen sein vom Paul-Ehrlich-Institut. Das sind nicht alle, die man im freien Verkauf kriegt. Und es hilft auch nicht, wenn der Sportler morgens einen Abstrich macht, wo keiner dabei war, oder den Test macht und wo keiner dabei war und den dann mit zum Training bringt, weil der könnte auch von vorgestern, vorvorgestern oder letzter Woche sein. Sondern die Tests müssen dann wirklich vor Ort durchgeführt werden. Und da sind wir als Trainer überhaupt nicht ausgebildet dafür. Und selbst während dieser ganzen Tests müssen die Sportler dann Abstand halten. Du brauchst einen Warteraum, vielleicht ein Wartezelt. Es muss ein Fachmann da sein. Also sagen wir so, ich nehme die Verantwortung nicht auf mich, mit jedem einen Schnelltest zu machen, mich dem Risiko A auszusetzen, dass ich 3 Infizierte pro Tag teste, wo ich überhaupt nicht weiß, habe ich mich da jetzt angesteckt, sondern das soll eine Fachmann machen, bei dem ich mir sicher sein kann, es kommt auch das richtige Ergebnis raus. Und nicht, er ist vielleicht negativ getestet und ich habe es falsch gemacht, dann ist doch positiv. Und das sind sehr, sehr schwierige Sachen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt relativ froh, dass wir am 22. nicht öffnen werden. Und ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche diskutieren wir auch nicht mehr über Öffnung, weil der Inzidenzwert dann über 100 klettern wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schade hierbei, wie gesagt, nur, dass die Verordnungen nicht korrekt weitergegeben oder gelesen werden, sondern nur mit plakativen, bildzeitungsartigen Sprüchen überhaupt nicht differenziert irgendwas dargestellt wird. Das gleiche galt bei uns, dass die Möglichkeit besteht, mit unter 14-Jährigen in Gruppen bis 20 Personen im freien Sport zu treiben. Auch das ist nochmal spezifiziert worden. Hier geht es nicht darum, dass man sich in der Parkanlage treffen darf, sondern es muss auf Sportanlagen, entweder städtischen Sportanlagen oder vereinsmäßigen Sportanlagen sein. Und auch das ist eine Sache, die erst im Nachhinein nochmal kommuniziert worden ist. Hier würde ich mir einfach wünschen, dass man ganz klar wirklich sagt, okay, das sind die Bedingungen, das sind die Kriterien, darauf kannst du dich verlassen, dass wir solche falschen Hoffnungsschimmer, sind wir wieder beim Thema, dass wir wieder falsche Hoffnungsschimmer vermeiden, einfach an der Stelle. Deswegen werden wir nächste Woche nicht mit dem Großteil der Trainingsgruppe ins Wasser einsteigen, sondern weiter uns über Online-Trainings, Achtung Wortspiel, über Wasser halten. Über Wasser gehalten haben sich auch, Überleitung aus der Hölle, über Wasser gehalten haben sich auch die Sportlerinnen und Sportler, die am vergangenen Wochenende in Heidelberg am Start waren. Und ganz besonders hat sich hier Kim-Emily Herkle hervorgetan, die über die 200 Meter Brust mal richtig für Achtungszeichen gesorgt hat. Und zwar ist sie am einen Tag im Vorlauf-Final-Format, also hat für morgens und nachmittags gemeldet, im Vorlauf eine 2:27:12 geschwommen, was schon aller Ehren wert ist, um dann aber am Nachmittag im Finale nochmal nachzulegen und eine 2:26:04 ins Wasser zu legen. Und damit rückt sie auf Platz 2 meiner internen Bestenliste, die ich hier aufstelle. Dazu werden wir gleich noch kommen. Macht damit vor allen Dingen der guten Jessie Steiger aus Gladbeck ein bisschen Konkurrenz um den Topspot über die 200 Meter Brust. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass beide Frauen, also Jessie steht mit einer Bestzeit 2:25:97 in den Büchern, 2:26:04 für Kim-Emily Herkle, dass beide noch über eine Sekunde weg sind von der Olympia-Quali-Norm. Und die Olympia-Quali-Norm an der Stelle auch schneller ist als der aktuelle deutsche Rekord. Trotzdem hier ein sehr, sehr großes Achtungszeichen und die letzte Bestzeit von Kim datiert aus dem Januar 2020 und war eine 2:27:66. Also hier können wir auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass Training stattgefunden hat und das auch ziemlich erfolgreich war, wie das in Heidelberg auch zu erwarten ist. Die restlichen Wettkampfteilnehmer und Wettkampfergebnisse, das hatte ich im Vorlauf schon mal angesprochen, die sind tatsächlich nur so mittelprächtig, mag sicherlich auch der Phase in der Saison geschuldet sein. Wer es wirklich ernst meint mit der Olympia-Quali, der ist jetzt gerade natürlich nicht in Hochform, sondern bereitet sich auf die in 3 bis 6 Wochen stattfindenden Wettkämpfe vor und ist deswegen gerade in einem kleinen Leistungstief, weil er eben frisch aus einem Belastungsblock kommt und jetzt ein bisschen mit den Umfängen und den, ja, mit den Umfängen nach unten fährt und sich vorbereitet auf die kommenden Höhepunkte, auf die Olympia-Quali. Das ist völlig normal, denn nach so einem großen Belastungsblock sind natürlich die muskulären und physiologischen Prozesse im Körper gerade geschädigt und ein bisschen mitgenommen. Und das ist das, was jetzt passiert in der Taper-Phase. Das ganze organische System regeneriert sich wieder über das Ausgangsniveau hinaus und dann am Ende, tada, neue Bestzeit und Bestleistung. Superkompensation heißt das Prinzip, gelernt im Sportunterricht 11., 12. Klasse, ist auf tieferer Ebene natürlich deutlich komplexer, aber hier einmal, das ist der Grund, weshalb die Top-Athleten tatsächlich im Moment möglicherweise nicht so liefern. Und umso spannender wird es sein zu sehen, ob die Kim Emily in 3 bis 5 Wochen, wenn es wirklich darauf ankommt, diese Zeiten noch einmal wiederholen kann oder ob sie falsch vorbereitet worden ist. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus, denn dafür herrscht in Heidelberg zu viel Erfahrung und zu viel Wissen, wie man Sportler zum Höhepunkt richtig fit kriegt. Zum Höhepunkt richtig fit machen sich auch gerade die beiden deutschen Aktiven Jakob Heidmann und Marius Kusch und zusammen mit dem oder zeitgleich mit der SG Essen, die in Teneriffa auf dem im T3 Center sind, die sorgen dort nochmal für Feinschliff, während Jakob und Marius mit dem israelischen Nationalteam, glaube ich, dort zusammen trainieren, ist die SG Essen dort mit ihrer Trainerin Nicole Endroschat und den Olympiakadern gerade dabei, sich in Form zu schwimmen. Wer also ein bisschen neidische Blicke von der spanischen oder auf die spanische Sonne werfen möchte, dem seien dort die jeweiligen Social Media Accounts ans Herz gelegt für den ein oder anderen Post. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind die Qualifikanten für die Staffeln bei Olympia. Ich hatte das im Vorlauf schon angekündigt. Mein Ziel oder meine Idee dahinter war eigentlich, dass die Staffel, naja, okay, so groß ist die Breite nicht, wird wohl überschaubar sein, 5, 6 Aktive. Und dann haben wir das im Kasten und können uns der Wissenschaft der Woche widmen. So einfach ist das Spiel tatsächlich nicht. Denn es stellt sich heraus, dass wir tatsächlich sehr, sehr viele Aktive haben oder Sportlerinnen und Sportler, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Olympiastaffel machen dürfen. Insgesamt werden bei Olympia 7 Staffelwettbewerbe ausgetragen. Das sind die 4x100 Meter Freistil männlich und weiblich, 4x200 Freistil männlich und weiblich, 4x100 Lagen männlich und weiblich. Und als 7. Staffel kommt hinzu die 4x100 Meter Lagenstaffel Mixed. Wie habe ich mir jetzt das Ganze überlegt? Ich habe aus den letzten 3 Saisons, also Saison 2021, Saison 1920, das sind die aktuell die beiden Corona-Saisons, und aus der Saison 2018-2019, die letzte wirklich vollwertige Schwimmsaison, jeweils die besten 10 Aktiven aus der DSV-Bestenliste rausgesucht und die dann nochmal nach Zeiten sortiert, um so einen Eindruck zu bekommen. Wer hat denn überhaupt Chancen, wie ist so ein bisschen auch die Entwicklung, wer taucht wie oft auf und so weiter und so fort. Dort erkennt man einiges und zum Beispiel ist es so, dass sich eine Tendenz ableiten lässt, wer ist denn jetzt oben, zum Beispiel über alle 3 Jahre jeweils mit der Jahresbestzeit, das wird wohl der Favorit über die jeweilige Strecke sein, dort auch den Titel mit nach Hause zu nehmen. Als Beispiel sei hier genannt, über die 50 Meter Freistil bei den Frauen ist die Jessica Felsner jeweils auf Platz 1, auf Platz 2 und auf Platz 3 vertreten, und zwar einmal mit einer Zeit aus März 19, aus dem August 20 und aus dem Januar 2021. Die Zeiten reichen von 24,7 bis 25,08, also ein vergleichsweise kleiner Rahmen mit 3/10. Nächste Aktive ist dann Jessie Steiger, 25,11, und dann kommt schon Isabel Gose, 25,30. Dort sind es schon 6/10 bis zur Bestzeit von der Jessie Felsner. Und da war jetzt die Überlegung, okay, wenn sie Platz 1 bis 3 hat auf 3 aufeinanderfolgenden Jahren, dann ist sie wohl eigentlich die Favoritin über die 50 Freistil, um dort den Titel mit nach Hause zu nehmen. Wovon auszugehen ist, dass natürlich alle, die jetzt hier in den besten Listen auftauchen, auch am Ende des Tages bei den Quali-Wettkämpfen an den Startblock gehen. Da müsste man jetzt mal bei den Stützpunkten nachfragen, aber ich habe zumindest jetzt keine Auffälligkeiten gefunden, wo ich Zweifel habe, dass der oder diejenige nicht mehr schwimmt. Bei den Einzelstrecken zu den Quali-Kriterien kommen wir dann an gegebener Stelle, also sprich nächste und übernächste Woche, wenn es um die Damen- und Herrenstrecken geht. Heute bei den Staffeln, das Quali-Kriterium ist relativ simpel. Es qualifizieren sich die jeweils 4 schnellsten über die Staffelstrecke, also bei 4x200 Freistil, die 4 schnellsten Herren und Damen über die 200 Meter Freistil. Und zwar zählt die geschwommene Zeit nur vom 01.01.20 bis 18.04.21. Wir gehen hier also mal davon aus, dass uns die Zeiten aus den Jahren 2019 nur einen kleinen Hinweis geben, wie gut, wie fit kann der Sportler, die Sportlerin vielleicht sein und wir jetzt im April bei den Quali-Wettkämpfen neue Bestzeiten und an die Lifetime-Bestzeiten heranreichende Leistungen sehen werden. Und ja, mit den Vorworten würde ich dann mal sagen, lass uns loslegen mit den 4x100 Freistil männlich. Hier belegt im Moment den ersten Platz Damian Wirling, der zweite ist Marius Kusch, der dritte Fildebrand Christoph und der vierte Joscha Salchow. Alle liegen im Bereich 48,8 bis 49,3 Sekunden und überraschenderweise alle Zeiten datieren aus Juli, März, April 2019, also sind schon solide 2 Jahre her. Das ist auch so ein kleiner Eindruck, wie stark das Wettkampfgeschehen in den letzten Jahren durch Corona beeinflusst worden ist. Die Gesamtzeit der Staffel liegt bei 3 Minuten 16,2 und damit liegen sie 7 Zehntel über der Quali-Norm 3:15:50. Also im Moment würde die Staffel möglicherweise gar nicht nominiert worden werden vom Deutschen Schwimmverband, weil sie über der Olympia-Quali-Zeit liegen. Und jetzt wird's spannend. Das bleibt natürlich nicht bei den 4 Aktiven, sondern während der Wettkämpfe, die im April stattfinden werden, haben natürlich weitere Athleten die Möglichkeit nachzurücken. Und hier wird es ein sehr, sehr enges Rennen. Denn während Joscha Salchow mit seiner 49,30 noch drin ist, sind 2 Athleten aus dem Hamburger Stützpunkt rausgefallen. Rafael Miroslav und Max Novosad mit einer 49,78, also nur 5 Zehntel dahinter. Dann gefolgt von Jonathan Berneburg, SSG Samax Ritter, auch 49,79. Dann kommt nochmal Rafael Miroslav, dann kommt Artem Selin, 49,97. Und dann sind wir schon bei den 50er-Zeiten, Marek Ulrich, David Thomasberger von der SSG Leipzig. Und da haben wir schon das ein oder andere Dark Horse mit dabei, denn die Hamburger Stützpunktschwimmer sind in den vergangenen Jahren oder seit einem Jahr fast gar keine Wettkämpfe mehr geschwommen, nichts Offizielles mehr, sondern haben sich mit ihren stützpunktinternen Wettkämpfen über Wasser gehalten und dort ihr Rennen gemacht. Aber es ist völlig klar, dass die Arbeit, aber es war in den letzten Jahren abzusehen, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, wirklich Früchte trägt. Und sich viele, viele Aktive, da kommt ja noch eine Julia Mozinski dazu, da kommen noch andere Athleten mit dazu, sich berechtigte Olympia-Hoffnungen machen können. Und von daher wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, wo ein Miroslav, der erst 20 Jahre alt ist und mit Sicherheit deutlich mehr Entwicklungspotenzial hat, als zum Beispiel ein 32-jähriger Christoph Fildebrand, letztendlich ihre Duftmarke über die 100 Meter Freistil hinterlassen. Da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein und die Staffelplätze sind hier auf gar keinen Fall sicher vergeben, sondern es wird ein ganz, ganz enges Rennen zwischen den Aktiven und man wird wohl deutlich unter 49 schwimmen müssen, um sich für die Staffel zu qualifizieren, was dann auch heißen würde, dass die Staffel unter der Pflichtzeit ist. Wenn ich jetzt hier einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich für die 4x100 Meter Freistil-Staffel tippen auf Damian Wirling in 48,80. Das wird wohl reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass Marius Kusch noch irgendwo ein kleines Highlight setzt. Möglicherweise ist er ja im April hier auch mit am Start, wenn er eh schon so nah am europäischen Festland ist. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch er nochmal einen draufsetzt und unter 48,9 schwimmt, so eine mittlere 48. Christoph Fildebrands Zeit datiert aus Januar 2020, Joscha Salchow aus dem April 2019, beide älter als Miroslav. Ich würde mal fest davon ausgehen, dass Miroslav deutlich unter 49 schwimmen wird und sich auch noch mit in die Staffel reinschwimmt und dann wird es ein enges Höschen zwischen Joscha Salchow, Christoph Fildebrand und Max Novosad. Möglicherweise mit dem besseren Ende für den erfahrenen Christoph Fildebrand, sodass das die 4 Nominierten sind. Wirling, Kusch, Fildebrand und Miroslav. Wäre vielleicht auch ein schönes Ende für Rafael Miroslav in seiner Zeit in Deutschland, der ja zum Sommer hin nach Amerika ans College wechseln wird. Über die 4x200 Meter Freistil haben wir auch ein buntes Feld aus erfahrenen und jugendlichen Athleten. Paul Zellmann hält hier aus dem April 19 die Bestzeit 46,9, dann ergänzt durch Jakob Heidmann und Alexander Kunert an Position 3 und 4 und die zweitschnellste Zeit hält seit dem Dezember 2020, also noch richtig frisch, Lukas Mertens, der erst 20-Jährige vom SC Magdeburg, der unter den Fittichen von Bernd Berkan gezeigt hat, was für Potenzial in ihm steckt. Und auch hier ist das Nachfolgerfeld relativ dicht beisammen. Damian Wirling ist nur eine Zehntel hinter dem aktuell Viertplatzierten Dann folgen wieder die beiden Hamburger Dark Horses, Max Novosad 4866, Miroslav 4869, Marius Zobel ebenfalls aus Magdeburg 4902. Und dann kommen noch, ergänzt wird das Feld meiner Meinung nach durch die Finn Minut und Henning Mühlleitner, Joscha Salcho mit Zeiten um 1,49 bzw. 1,50. Ich gehe mal davon aus, also auf jeden Fall wirst du ganz, ganz deutlich unter 1,50 schwimmen müssen und 1,50 ist auch schon nur Außenseiter-Chance. Eine Zeit davon aus dem Dezember 20, die andere aus Dezember 19, also relativ aktuell. Und selbst jetzt ist der Viertplatzierte schon gute 2,5 Sekunden schneller, deswegen das nur am Rande mit erwähnt. Zwischendrin schiebt sich noch ein Florian Wellbrock, der aber vermutlich über die 200 Meter Freistil weder Ambitionen hegt, noch an den Start gehen wird. Deswegen habe ich den an der Stelle ausgeklammert. Also im Großen und Ganzen wird das Feld wohl nur noch mal von hinten ein bisschen bedrängt von Damian Wirling. Inwiefern der die 200 Meter Kraul in Angriff nimmt, sei mal dahingestellt. Auch er wird gerade auf Teneriffa weilen und sich auf die Höhepunkte vorbereiten, sodass wir hier über Max Novosad, Rafael Miroslav und Marius Zobel sprechen, die sich berechtigte Chancen machen können, in die Staffel mit reinzurutschen. Alle Zeiten datieren aus 2019 von den drei genannten, also vor 2 Jahren her. Und auch hier ist eine aktuelle Standortbestimmung natürlich relativ schwer möglich. Die Tatsache aber, dass von Marius aus den letzten 2 Jahren gar keine neuen Zeiten existieren, wo doch die Magdeburger durchaus auf Startblöcken unterwegs waren, zeigt für mich davon, dass eigentlich nur Max und Raphael noch realistische Chancen haben, in Hamburg an ihrer Ausdauerfähigkeit gearbeitet zu haben, mit dem besseren Ende meiner Meinung nach für Max, wenn er da noch eine Chance haben will. Dann wird er wohl derjenige sein, der noch reinschwimmt, Raphael eher über die kürzeren Strecken zu Hause zu finden. Aber vielleicht überraschen ja auch beide und machen den vorgenannten Paul, Lukas, Jakob und Alexander noch den Platz streitig. Ich gehe trotzdem damit, dass sich Novosad noch reinschwimmt und zwar auf Kosten von Alexander Kunert. Und dann haben wir die Viererstaffel auch besetzt, nämlich Paul Zellmann, Lukas Mertens, Jakob Heidmann und Max Novosad. Die 4 sind dann auch deutlich unter der Olympia-Quali-Norm. Und damit kommen wir zur 4x100 Meter Lagenstaffel. Hier ist aktuell, wenn man die 4 schnellsten Sportler, wenn man den jeweils schnellsten Aktiven in jeder Lage auf den Startblock stellt und die Sportler schwimmen lässt, dann schrammen die 4 aktuell um 1/100 an der Olympia-Quali-Zeit vorbei. Aber da gibt es mit Sicherheit noch einige Verschiebungen, denn im Moment liegt über Rücken Ole Braunschweig vorn mit 53,66. Und hier ist es schon ein bisschen erstaunlich, dass weder Christian Diener noch Marek Ulrich aktuell den Spitzenplatz halten über die 100 Meter Rücken. Beide zählen wohl ganz, ganz klar zum Favoritenkreis über die Rückenstrecke und werden den Ole dort, so leid es mir tut für ihn, aber vermutlich verdrängen. Und dann reden wir von Zeiten untere 53 Sekunden. Lukas Matz von der SG Frankfurt hat vor 2 oder 3 Wochen, im Dezember 20, ist auch schon etwas älter die Zeit, die 1-Minuten-Marke das erste Mal geknackt, 59,75 und führt damit aktuell die Bestenliste an. Er bekommt noch Konkurrenz von Wassily Kuhn, Fabian Schwingenschlögel oder Max Pilger. Ein Marco Koch wäre hier grundsätzlich noch mit in der Verlosung. Ich gehe aber auch hier ähnlich wie bei Wellbrock davon aus, dass sich Marco vollumfänglich auf die 200 Meter Brust und auf eine Medaille konzentrieren wird und die Staffel tatsächlich links liegen lässt. Hier wird spannend sein zu sehen, Fabian Schwingenschlögel auch schon etwas länger im Geschäft, Wassily Kuhn, das wäre seine erste Olympiateilnahme und das gleiche gilt auch für Max Pilger, also hier haben wir glaube ich im Moment 3 Newcomer, die Fabian Schwingenschlögel seinen Platz in der Lagenstaffel streitig machen werden. Max Pilger liegt schon eine Sekunde hinter Lukas Matzerath. Wir dürfen gespannt sein. Ich gehe mal mit dem Youngster und sage, Lukas wird das Ding machen. Dann kommen wir über die Delfin-Strecke. Hier ist die Konkurrenz relativ groß in Deutschland. Und zwar haben wir mit Marius Kusch und Philipp Heinz 2 Aktive, die dafür mächtig Furore sorgen. Philipp Heinz ja eher ein 200-Lagen-Schwimmer. Könnte ich mir aber vorstellen, dass er über die 100 Meter Delfin trotzdem auf den Startblock steigt. Auch wenn Marius vermutlich uneinholbar vorne liegt, hat schon eine Sekunde Vorsprung auf den Philipp als absoluter Delfin-Spezialist. Lukanik Armbruster mit 52,5 im Vergleich zu 51,3 Sekunden. Ramon Klenz 52,6. Der wird es vermutlich auch eher über die 200 Meter Delfin probieren, sich das Olympiaticket zu sichern. Und dann kommt der 20-jährige Björn Kammann auch aus Hamburg mit einer Zeit, die aus dem August 19 datiert, 52,71, also auch gute anderthalb Sekunden hinter Marius. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass Marius hier seine Elite ausspielen wird und sich den Staffelplatz nicht mehr nehmen lassen wird. Über die Kraulstrecke führt im Moment Damian Wierling 48,80 Sekunden und hier machen ihm auch Marius und Christoph Fildebrand den Platz streitig. Also Marius hat zwei Chancen für die Lagenstaffel, kann natürlich nur eine Strecke schwimmen und der Christoph Fildebrand, der mit seiner Erfahrung vorhin schon erwähnt, versucht reinzuschwimmen, aber ich gehe fest davon aus, dass Damian sich hier den Platz nicht mehr nehmen lassen wird. Und dann hätten wir die Staffel auch besetzt, vermutlich Christian Diener oder Marek Ulrich über die Rückenstrecke, hartes Duell. Ich entscheide mich aufgrund der Wettkampfhärte und der Wettkampferfahrung für Christian Diener, die er aus der ISL-Saison mitnimmt. Über die Bruststrecke wird wohl Lukas Mazerat die Staffel schwimmen. Marius Kusch wird den Delfin-Part übernehmen und von der SGS wird Damian Wierling die Lagenstaffel nach Hause schwimmen. Holt gerne die Stifte raus und schreibt mit und werft mir das Ende April um die Ohren und sagt, was für ein Blödsinn ich hier erzählt habe oder wie gut ich gelegen habe. Ich kann es tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen aber relativ schwer nur einschätzen. Bei den Damen ist das Teilnehmerfeld über die 4x100 Meter Freistil wahnsinnig, wahnsinnig eng. Hier wird es wirklich ein Hauen und Stechen geben und es ist ein bisschen schade, dass wir kein Event haben, wo die 8 schnellsten Frauen auf den Startblock steigen, denn die schnellste Dame ist im Moment Annika Bruhn von der Neckarsulmer Sportunion in 54,4 Sekunden und den 8. Platz in der besten Liste über die vergangenen Jahre belegt Julia Mozinski in 55,919 Sekunden. Wir reden also über einen Abstand von lediglich 7 Zehntel. Hier ist das Feld richtig weit offen. Die Damen sind auch weit unter der Olympia-Quali-Norm 3 Minuten 40, wenn man die 4 schnellsten Zeiten im Moment zusammen addiert, 3:38,9 und Stand jetzt, alle Zeiten datieren aus dem April oder Juli 2019, also fast 2 Jahre alt, Annika Bruhn, Jesse Steiger, Isabel Gose und Lisa Höping, wobei Isabel Gose hier ein bisschen überrascht, eher über die 200 und 400 Meter Freistil zu Hause und mit für ihr im Nacken sitzt mit auf jeden Fall noch die Reva Voss von der SG Frankfurt, Hanna Küchler in 55,08, Reva Voss in 55,02. Gerade die Hanna Küchler sehr, sehr jung noch, auch hier wieder Jugend forscht, beziehungsweise Jugend ist forscht wohl viel eher, aus dem Jahrgang, jetzt muss ich kurz gucken, 100 Meter Freistil, dort Hanna Küchler, 2002 mit ihren 19 Jahren, dann die Maya Tobin, auch erst 19 Jahre, 55,12 und dann Julia Mozinski, wie gesagt, 50,19 aus dem Jahrgang 2000, auch noch sehr jung. Das ist natürlich schön zu sehen, dass wir hier eine sehr große Breite an jungen, schnellen Frauen haben in Deutschland, die bestimmt in den nächsten Jahren über die Kraulstaffeln noch Freude machen. Denn auch hier gilt für Gose, für Mozinski, dass sie eher über die 200 Meter eigentlich zu Hause sind und dort kommen. Ganz, ganz schwieriges Feld, auch hier schlägt wieder zu Buche, dass die Hamburger Küchler und Mozinski dort am Stützpunkt trainierenden eigentlich gar keine Wettkämpfe hatten. Das gleiche gilt für Maya Tobin, für die auch aktuell keine Zeiten vorliegen aus dem Januar 20, die 55,13. Lisa Höping, wie gesagt, die anderen Zeiten sind auch 2 Jahre alt. Man weiß nicht genau, wo die Schwerpunkte jetzt gelegen haben oder was sie in der Lage sind zu leisten. Ich würde sagen, aufgrund der Trainingsumfänge und dem, was sie tun, Annika Bruhn, Jesse Steiger sind wohl gesetzt in der Staffel. Isabel Gose, müsste man gucken, ob sie sich eher auf die 200 Freistil beschränkt. Lisa Höping wäre ihr natürlich zu gönnen mit Reva Voss und Hanna im Nacken. Ich lege mich mal fest, Annika Bruhn, Jesse Steiger sind auf jeden Fall gesetzt. Lisa Höping wird reinschwimmen, die wird jetzt nochmal richtig auf Teneriffa Gas geben und dann wird Hanna Küchler als 4. Person mit die Staffel ergänzen. Über die 4x200 Meter Freistil bei den Mädels sieht es noch tatsächlich ein bisschen besser aus. Die Olympia-Quali-Zeit sind 7 Minuten 55 und wenn man die jetzt schnellsten Damen starten lässt, die Zeiten sind auch alle 2 Jahre alt, dann sind wir schon bei 7 Minuten 51,65. Das ist ein gutes Zeichen und die Besetzung wäre Gose als schnellste, Reva Voss als zweite, Annika Bruhn als dritte, Julia Mozinski als viertplatzierte. Das wäre wohl eine Staffel, die ich so auch auf den Startblock stellen würde. Man könnte noch sich überlegen, ob eine Marie Pietruschka aus Leipzig unter dem Frank Embacher mit in die Verlosung schwimmt, 1,5860, eine Maja Tobin, die aktuell ja auch eher alleine in Berlin trainiert, unter ihrem Trainer 1,5946 als Bestzeit, oder eine Leonie Beck, die im skandalgebeutelten Würzburg im Moment ihre Bahnen gezogen hat, 1,5992 als Bestzeit, wobei das schon fast 2 Sekunden sind und die anderen Aktiven gezeigt haben, dass sie weiterhin Entwicklungspotenzial haben, beziehungsweise ihre Leistung zuverlässig abrufen können, würde ich mal damit gehen, dass die 4 Aktiven, die ich gerade genannt habe, Gose, Voss, Brun und Mozinski, auch die 4x200 Meter Freistilstaffel in Tokio bilden werden. Und dann kommen wir zur letzten Staffel, die 4x100 Meter Lagen, ebenfalls bei den Frauen. 4:01 die Qualizeit, 3:59, wenn man die jetzt besten Sportlerinnen und Sportler auf den Startblock wirft. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, da wird nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Laura Riedemann ist eigentlich gesetzt über die 100 Meter Rücken, 59,8 Sekunden. Die nächstbeste Rückenschwimmerin, und hier haben wir ebenso wie in Brust ein kleines Loch, die nächstbeste Rückenschwimmerin ist Nadine Lemmler von der Neckarsulmer Sportunion, 1:01,1, also schon 1,3 Sekunden dahinter. Und dann kommt die Schwester von der Laura, die Lena Riedemann, 1:01,52. Da glaube ich alles nicht dran. Lisa Graf, Jenny Mensing werden alle nicht mehr nach vorne schwimmen. Den Platz lässt sich Laura nicht mehr nehmen, die ja auch ihr Ticket über die 100 Rücken für Olympia schon sicher hat. Jessie Steiger führt im Moment die Brustbestenliste an. Kim Emily Hägle wird ihr wohl über die 100 nicht gefährlich werden, über 200 schon eher. Hier hat Jessie eher Anna Elend im Nacken, die auch aus Amerika zurückgekommen ist und jetzt hier versucht, die Olympia-Quali zu schwimmen. Beide liegen nur wenige Zehntel auseinander. Jessies Zeit aus dem März, Annas Zeit aus dem November 2020. Das wird ein richtig enges Rennen, zumal Jessie in den letzten Wettkämpfen immer eher so bei 1:10 lag. Anna Elend aktuell gar keine Zeiten vorliegen hat aus dem Jahr 2021. Das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Über die Delfinstrecke führt im Moment Angelina Köhler in 57,3 Sekunden und wird dort verfolgt von Lisa Höping, 58,4. Und dann kommt schon Aljena Schmidtke, 58,9, die sich auch in Magdeburg derzeit fit hält und versucht, ihr Olympiaticket zu trainieren, zu erschwimmen. Schwieriges Feld. Ich denke, Alexander Wenck ist schon abgeschlagen, 59,7, war auch schon bei Olympia mit dabei vor 4 Jahren in Rio. Ich gehe mit Angelina Köhler, die hier oben liegt, und zwar hat sie die Zeit auch nochmal im Februar 2020 bestätigt aus dem April 2019 und im Dezember 2020 mit 58,50 auch nochmal vor ihre Konkurrentinnen geschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lässt. Über die 100 Meter Freistil dann im Moment Annika Bruhn, 54,45 im Wasser. Hier ist die Konkurrenz eng, das habe ich bereits gesagt. Hier kommen wohl einige Frauen in Frage, die ihr den Platz streitig machen könnten. Das sind natürlich Jessie Steiger, Isabel Gose, Lisa Höping, Hanna Küchler, alle mit drin in der Verlosung. Das ist für mich der Spot, der noch am weitesten offen ist, auf jeden Fall. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann nominiere ich meine Staffel wie folgt. Laura Riedemann schwimmt Rücken, Anna Elend schwimmt Brust, Angelina Köhler schwimmt Delfin und die Kraulstrecke würde ich wohl Annika Bruhn gönnen und geben, weil sie aktuell einfach die schnellste ist, die wir dort haben. Und dann sind wir 2 Sekunden unter der Quali-Norm, sicheres Feld, alles fein. Dann kommen wir zur 4x100 Meter Lagenstaffel Mixed und hier wird's relativ spannend, wo wir auch gleich im letzten Thema noch darauf hinweisen werden, nämlich die Pacing-Strategien und die generell die Besetzungsstrategien. Wenn man sich jetzt jeweils die schnellsten Sportler über die einzelnen Lagen nimmt und das Ganze auch dann jeden in jeder Position mal schwimmen lässt, lalala, ein bisschen Statistik macht, dann kommt man auf die schnellste Variante und das heißt, Laura Riedemann schwimmt Rücken, Lukas Matzerath Brust, Marius Kusch Delfin und Annika Bruhn Kraul. Alle 4 sind dann unter der Olympia-Quali-Norm. Man könnte noch eine andere Besetzung machen, dann wären wir 4 Zehntel langsamer, das heißt, Rücken würden die Männer schwimmen, Brust würden die Männer schwimmen, Delfin die Frauen und Kraul die Frauen. Dann würden wir bei 3:45,7 rauskommen, jetzt gerade bei 3:45,4. Wenn man die Staffel richtig bananig besetzt, dann kann man tatsächlich auch 2,3 Sekunden langsamer werden, 3:47,6. Also es spielt ja durchaus eine große Rolle, welchen Sportler, welche Sportlerin man für welche Strecke nominiert. Da ist viel, viel Optimierungspotenzial vorhanden. Und das führt uns zur Wissenschaft der Woche, und zwar zu der wichtigen Frage, die überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Und lasst uns dort mal bitte gerne 4 Trainer in einen Raum setzen und darüber diskutieren, ob denn Staffelschwimmer in der Staffel schneller schwimmen als im Einzelrennen, und wenn ich Ihnen 4 Sportler an die Hand gebe, in welcher Reihenfolge Sie die 4 Sportler und Sport oder Sportlerinnen schwimmen lassen. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dann werden wir so viele verschiedene Meinungen erhalten, wie wir auch Trainer im Raum haben. Da wird es den Konservativen geben, der sagt, ah, oh, ist auch völlig klar, der zweitschnellste als Erster, der schnellste als Letzter, und die beiden langsamsten packe ich irgendwo in der Mitte, versucht die so ein bisschen zu verstecken. Dann wird es jemanden geben, der guckt da vielleicht ein bisschen genauer drauf und hat nochmal einen anderen Blick, bezieht die Psyche bei der Besetzung mit ein. Alle werden sich wohl mehr oder weniger darin einig sein, ja klar, Staffelschwimmen ist schneller als Einzelschwimmen, weil Teamgedanke, mehr Druck, mehr Way, Power und so. Aber ist das tatsächlich haltbar? Und wir haben in Folge 27 schon mal kurz drüber gesprochen, über die Wechsel über oder über die Leistung von Staffelschwimmern im Vergleich zu ihrem Einzelrennen. Und das ist da durchaus auch eine Studie, auf die sich diese Studie hier bezieht. Und zwar geht es um Pacing und Team Strategy in Relay Events, also um das Pacing-Verhalten und die Aufstellungsstrategie in Staffelwettkämpfen. Durchgeführt wurde die ganze Untersuchung von den Kollegen McGibbon und Al. Und zwar sind das relativ bekannte Forscher, Katie McGibbon von der University of Canberra in Queensland. Sind also australische Forscher, zusammen mit David Pine, kann man alle schon mal gehört haben, die sich im Schwimmsport, in der Schwimmforschung durchaus einen kleinen Namen gemacht haben, aus dem Jahr 2018, veröffentlicht im Journal of Medicine and Physiology. Und die Motivation ist natürlich völlig klar. Es ist kaum untersucht, in welcher Reihenfolge eine Staffel gewinnbringend aufzustellen ist, also welcher Sportler welche Stelle Position ausfüllen soll. Da ist ein großer Forschungsbedarf da. Sie vergleichen das vor allen Dingen mit der Leichtathletik, weil ja in der Leichtathletik, wenn wir uns dort eine 4x100 Meter Staffel angucken, dann ist es zum einen so, dass es Geradenläufe gibt und Kurvenläufe. Also mancher Sportler kann eine Kurve sehr gut laufen und andere Sportler können das wiederum gar nicht laufen. Die sollte man also nicht an Position 2 oder 4 setzen. Und wenn man verschiedene Aufstellungsvarianten simuliert im Computer, dann kommt man bei der Leichtathletik tatsächlich darauf, dass es am cleversten ist, die beiden schnellsten an Position 1 und 2 zu setzen und die beiden langsamsten an Position 3 und 4. Und für den Schwimmsport gibt es diese Analyse gar nicht. Dort gibt es das nicht. Das wird einfach nicht gemacht. Und das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die sie hier versuchen zu beantworten, zusammen nochmal mit der alten Diskussionsfrage: Sind Sportler im Staffelrennen schneller als im Einzelrennen? Und bevor ich euch jetzt hinten raus noch unnötig auf die Folter spanne, lasst uns zum Kern der Sache kommen. Wie wurde das Ganze gemacht? Man hat sich retrospektiv im Nachhinein die 4x200 Kraul-Staffeln angeguckt und war zwar bei allen 4 Weltmeisterschaften, die 2011, 2013, 2015 und 2017 durchgeführt wurden. Zusätzlich hat man von den Sportlern die Zwischenzeiten analysiert, weil es ja auch darum ging, wo sind sie denn schneller, wo sind sie langsamer, sind sie überhaupt schneller oder langsamer? Heraus kam ein Datenpool mit insgesamt 192 Schwimmern über aus 256 Rennen, also reden wir von insgesamt 64 Staffeln. Was wurde jetzt gemacht? Wie bereits erwähnt, beim Pacing wurde verglichen, ist die Einzelzeit schneller, langsamer oder gleich schnell wie im Staffelrennen. Und hier ist klar, zum einen erstmal, es wurde auch in Folge 27 schon mal betont und dort deutlich herausgearbeitet, das möchte ich nochmal an der Stelle klar sagen, weil ich glaube, das machen die meisten von euch nicht. Das, was beim Staffelrennen fehlt, ist die Reaktionszeit auf dem Startblock. Und wenn ich diese Reaktionszeit auf die Zeit, die der Sportler schwimmt, so roundabout 7/10 im Schnitt, draufrechne, dann finde ich zwischen Einzelstart und Staffelstart keinen Leistungsunterschied in den Sportlern, in den Sportlern. Was klar ist, dass siegreiche Staffeln haben deutlich kürzere Wechselzeiten als Staffeln, die keine Medaillen gewinnen, aber das tut ja für den einzelnen Sportler nichts zur Sache. Und das ist das gleiche Ergebnis, was hier in der Untersuchung auch wieder rauskam. Es gibt keinen Unterschied in der 200 Meter Gesamtzeit, egal ob Einzel- oder Staffelrennen. Um das mit Zahlen zu untermauern, bei den Frauen lag der Mittelwert bei einer Minute 58,0 im Einzelrennen und im Staffelrennen 1 Minute 58,0. Also auf die Zehntel exakt die gleiche Zeit. Bei den Männern war es ein bisschen anders, 1,47,4 im Einzelrennen und 1,47,1 in der Staffel. Jetzt kann man sagen, na, siehst du hier, 3 Zehntel, dem schieben die Forscher direkt einmal einen Riegel vor, weil sie sagen, ja, da ist ein Unterschied, aber es ist nur eine sehr, sehr kleine Effektstärke. Und die Effektstärke, die sie sich hier angeguckt haben, ist ein statistisches Mittel, um festzulegen, okay, ich habe einen Effekt, ich habe hier eine Signifikanz, aber wie praxisrelevant ist die denn? Und die, wenn die sehr, sehr klein ist, heißt das, dass die für die Praxis eigentlich eine verschwindend geringe bis gar keine Relevanz hat, also vernachlässigt werden kann. Was sie aber viel eher rausgefunden haben im Pacing, also wenn ich mir nicht die Gesamtzeit angucke, sondern wie setzt die sich zusammen, dann finden auch sie hier raus, dass die Sportler in der Regel die Bahnen 1 und 2 deutlich schneller schwimmen als im Einzelrennen, wohingegen die Bahnen 3 und 4 deutlich langsamer sind. Und das ist auch in Übereinstimmung mit der Untersuchung, die ich von Skorsky schon in Folge 27 zitiert habe. Mir wichtig an der Stelle ist wirklich nochmal rauszustellen und vielleicht diesen Mythos so nach und nach ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ja, bei Elite-Athleten ist es nicht so, dass sie in der Staffel schneller schwimmen. Auch in Folge 27 schon gesagt, ist bei Nachwuchsathleten ein bisschen anderer Schnack, weil dort eben zusätzlich noch eine psychologische Komponente hinkommt und die dort viel mehr greift und diese jugendlichen Sportler vielleicht lernen, in einer Staffel Kraftreserven zu mobilisieren, die sie im Einzelrennen gar nicht angreifen können, weil eben, höheres Motivationslevel und viel ganz anders geputscht. Von einem Elite-Athleten erwarte ich, dass er bereits im Einzelrennen bis ans Maximum geputscht ist und bis ans Maximum motiviert ist und dafür keine Staffel mehr braucht, also sein Motivationsmaximum schon im Einzelrennen auch abrufen kann. Demgegenüber haben die, oder als zweite Fragestellung, haben die Forscherinnen und Forscher die Teamaufstellung, die Team-Strategy untersucht, und zwar hier genau genommen die Reihenfolge der Schwimmerinnen, mit dem Ergebnis, dass es insgesamt 24 verschiedene Aufstellungsoptionen gibt, also ich kann den schnellsten als Startschwimmer schwimmen lassen, den zweitschnellsten als zweites, den dritten als drittes und den viertschnellsten als viertes und kann die Positionen dann beliebig durchmischen. Insgesamt wären so 24 Optionen denkbar. Von allen Staffeln, die sie untersucht haben, wurden von den 24 Kombimöglichkeiten insgesamt nur 16 überhaupt genutzt und nur 10 dieser 16, die genutzt wurden, führten überhaupt zu Medaillen. Das heißt, es gab 6 Aufstellungsvarianten, die gar nicht erst zu Medaillen geführt haben. In der Regel war es so, dass die Staffeln den schnellsten oder zweitschnellsten Sportler, Sportlerin als Startschwimmer eingesetzt haben und die Medaillengewinner eine Tendenz zeigten, den schnellsten am Ende schwimmen zu lassen. Warum ist das so? Das können wir jetzt einmal kurz versuchen zu erklären, bevor wir vielleicht in ein überdimensioniertes Zahlenwerk eintauchen. Zumindest werde ich dieses Zahlenwerk nochmal auf den Social-Media-Kanälen mit präsentieren und veröffentlichen, weil das echt relativ interessant ist und man sich dort mal die Verteilung angucken kann. Warum ist das so, dass ich den schnellsten Sportler am Ende schwimmen lasse? Das ist so vielleicht ein bisschen auch dem generellen Konsens geschuldet, der in der Welt existiert. Also den schnellsten oder zweitschnellsten am Anfang, den jeweils der nicht, der als erster schwimmt, schwimmt dann eben als letzter und die beiden langsamsten in der Mitte. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich eine relativ gute Staffel habe, sagen wir, ich bin USA oder ich bin Australien und weiß, wir schwimmen vermutlich so Platz 1 bis 3 mit oder vielleicht sogar nur Platz 1 und 2 und bin sehr gut aufgestellt, dann gucke ich also hin, dass ich bereits am dritten Platz ja einen kleinen Vorsprung gegenüber meiner Konkurrenz habe. Und wenn ich jetzt den schnellsten Sportler schon ins Wasser schmeiße, dann habe ich für einen gewissen Zeitraum im Rennen einen sehr, sehr unfairen Wettbewerb. Und zwar startet dann der vermutlich langsamste Schwimmer der gegnerischen Staffel, weil genereller Konsens, ne? Am Rand die schnellsten und in der Mitte die langsamsten. Das heißt, der vermutlich langsamste Schwimmer der Konkurrenz auf den langsamsten Metern seines Rennens, nämlich auf den letzten 10 Metern, startet gegen meinen schnellsten Schwimmer auf seinen schnellsten Metern. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, auf diesen 10 Metern, die der Konkurrent-Sportler noch schwimmt, den Vorsprung zumindest metermäßig, wenn auch nicht zeitmäßig, aber metermäßig, optisch relativ weit auszubauen und damit erstmal ein Statement zu setzen und zu sagen, hier, ich habe das Ding schon sicher und so möglicherweise den Gegner etwas zu demoralisieren, beziehungsweise ihm etwas aufzubürden, dass er statt der 6 Meter, die er Vorsprung hatte, jetzt 8 Meter aufholen muss. Also eine ganze Körperlänge mehr. Und das ist vermutlich der Grund, weshalb sich das so eingebürgert hat, das so zu machen, weil ich davon ausgehe, dass die gegnerische Staffel so und so sich aufstellen wird. Das könnte man natürlich auch aufbrechen und sagen, okay, ich habe hier möglicherweise 3 Sportler, die können alle 3 in der Weltspitze mithalten, 200 Freistil, und ich habe einen 4., oh mein Gott, der würde ja sogar im Vorlauf ausscheiden. Und dann kann ich mir möglicherweise nämlich eine andere Taktik überlegen und sagen, okay, ich lasse ganz bewusst vielleicht den langsamsten am Ende schwimmen und die 3 Schnellen vorne weg, um richtig ein Statement zu setzen, um vor allen Dingen gegen den dritt- und viertschnellsten der Konkurrenz, die dann in der Mitte schwimmen, die dagegen antreten zu lassen und wirklich Meter um Meter, Bahn um Bahn, Zug um Zug einen Vorsprung rauszuschwimmen. Und so ergeben sich verschiedene taktische Varianten, die ich mir immer überlegen würde, wo ich immer gucken würde, okay, welches Sportlermaterial habe ich überhaupt zur Verfügung? Womit rechne ich wohl, was mein Gegner macht? Noch viel spannender wird das natürlich bei so Geschichten wie DMSJ auf Vereinsebene, wenn man dann manchmal in die Verlegenheit kommt, dass man tatsächlich nur 1 schnellen Sportler und 3 sehr schlechte hat. Auch da kann man taktisch ein bisschen rumspielen. Ich gebe mal hier einen kleinen Hinweis, den schnellsten am Ende schwimmen zu lassen, ist keine gute Taktik. Ja, also das ist vielleicht die Überlegung, weshalb dort die Aufstellung so deutlich ist und so sehr an diesem konservativen Bild auch festhält. In der Diskussion gehen die Forscher jetzt nochmal darauf ein, dass die, und zwar haben sie hier verglichen, wie viel Prozent der Gesamtzeit verbringt der Sportler in der jeweiligen Bahn. Also in der ersten Bahn wird der verhältnismäßig weniger Zeit verbringen als in der letzten Bahn, weil er dort schneller ist als in der letzten Bahn, gemessen an der Gesamtzeit. Und sie sagen jetzt, dass die Bahn 1, wenn ich den Einzelstart mit dem Staffelstart vergleiche, im Staffelstart so ungefähr 20% weniger Zeit darin verbringe. Das ist jetzt relativ plakativ, aber das letztendlich steckt da die Aussage drin, dass die erste Bahn im Staffelrennen deutlich schneller ist als im Einzelrennen. Woran kann das liegen? Das kann zum einen daran liegen, oh, der ist mehr hyped, der hat ja für eine viel höhere Motivation und bezahlt das dann hinten raus, weil er das Tempo nicht durchhalten kann. Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass die Sportler ja häufig beim Staffelstart einen Auftaktschritt machen und deswegen mit einer höheren Geschwindigkeit reinspringen und auch mit einer höheren Frequenz beginnen und deswegen dort einfach schneller sind. Was dann letztendlich natürlich, weil sie eine höhere Frequenz schwimmen und ein höheres Tempo halten müssen, wieder hinten raus zu etwas mehr Ermüdung und einer langsameren zweiten Hälfte führt. Das heißt, wir haben hier durchaus ein etwas anderes Pacing, als wir das im Einzelrennen haben. Spannend wäre hier mal eine Studie, wenn jemand zuhört und da Möglichkeiten hat und Zugriff darauf hat, der mir mal untersuchen könnte, wie denn so die 15 Meter Zeit und die Frequenz auf den ersten 15 oder 20 Metern aussieht, vom Einzel zum Staffelrennen. Das wäre mal mega spannend und dann könnte man nämlich auch gucken, ob die letzten 35 Meter der ersten Bahn möglicherweise auch gleich sind zwischen Staffel- und Einzelrennen. Des Weiteren sagen die Forscher hier, dass das Pacing auch sich natürlich massiv verändert, also die Rennstrategie des Sportlers sich massiv verändert, je nachdem, in welcher Staffelposition er reinspringt. Also wenn du weißt, okay, meine Staffel möchte gerne gewinnen und auf einmal springst du als Letzter rein und siehst, dass dein Konkurrent eine Körperlänge Vorsprung hat, dann versuchst du diese Körperlänge, weil du ein bisschen doof bist und vielleicht nicht cool genug, auf der ersten Bahn aufzuholen. Überschätzt dich dadurch und wirst dann hinten raus dafür sehr, sehr teuer bezahlen. Auch das spielt eine Rolle, konnte hier aber so detailliert gar nicht weiter analysiert werden. Wichtig als Zahl, dass insgesamt 50% der Schwimmer, also die Hälfte der Schwimmer, veränderte ihre Pacing-Strategie zwischen dem Staffel- und dem Einzelwettkampf, allerdings ohne, dass das mit einer Zeitänderung einhergeht. Wir könnten also behaupten, ach, pass auf, wie du die 200 Kraul schwimmst, eigentlich völlig egal, kommt immer die gleiche Zeit raus. Kannst vorne schnell, vorne langsam, hinten schnell, hinten lang, ist alles Wurst, kommt die gleiche Zeit raus. Übertrieben gesagt ist das möglicherweise die Zusammenfassung, die hier hier zu fassen ist, zu sprechen ist. Oh Gott, sind 85 Minuten dabei, es wird langsam schwierig mit Reden. Dauert auch nicht mehr lang, weil wir müssen nochmal kurz auf die Strategie zu sprechen kommen und hier wirklich nur mal ganz, ganz kurz zusammengefasst für euch, weil sonst wird es nur noch Zahl und Prozente, das führt zu gar nichts mehr. Die Mehrheit der Staffeln hatte den erst- oder zweitschnellsten Sportler an Position 1 gesetzt tatsächlich. Wobei man aber sagen muss, dass 16% der Medaillengewinner, also jede sechste Staffel, die eine Medaille gewonnen hat, hatte den dritten oder viertschnellsten Schwimmer an der Startposition. Also es ist auf gar keinen Fall gesetzt, dass der schnellste, zweitschnellste vorne ist, sondern ein verhältnismäßig hoher Prozentteil, also zumindest hätte ich deutlich kleiner geschätzt als 16%, hatte ihre dritte oder viertschnellste Schwimmerin an Startposition 1. Und das ist schon relativ überraschender Effekt, weil, wie gesagt, das wäre so an der Stelle nicht zu erwarten gewesen. Was war noch auffällig bei der Besetzung des Startschwimmers, dass die Staffeln, die keine Medaille gewinnen, zu 60% der Fälle bei den Frauen und 65% der Fälle bei den Männern ihren schnellsten Schwimmer, Schwimmerin auf der Startposition hatten. Also hier ist offensichtlich so, dass es einen sehr schnellen gibt und dann drei relativ langsame und man den sehr schnellen nicht ans Ende setzen möchte, um dann ohne jegliche Chance ins Wasser zu springen. Das ist auch der Grund, weshalb ich bei der DMSJ, wenn ich wirklich nur einen schnellen habe, auf gar keinen Fall ans Ende, sondern Position 1 oder 2. Man könnte noch 2 machen, um zu sagen, 1 verlieren wir ein bisschen, 2, geil, gute Stimmung, das holst du wieder auf. Naja, und dann verlieren wir hinten raus, aber wir hatten für 200 Meter unseren Spaß. Und zu guter Letzt sei noch mitgegeben, dass bei den Frauenstaffeln, die eine Medaille gewonnen haben, die dritt- und viertschnellste Schwimmerin nie, auf gar keinen Fall, niemals an Position 1 geschwommen ist, wohingegen der schnellste und zweitschnellste Schwimmerin niemals an Position 3 geschwommen ist. Das ist einfach nicht vorgekommen. Es ist hier wohl irgendwie taktisch mäßig erarbeitet worden, dass es klug ist, diese Position nicht mit den entsprechenden Sportlerinnen zu besetzen. Ansonsten, um sich das nochmal näher zu Gemüte zu führen, also es ist viel Zahlenwerk, also Grafiken auch dabei, viele Prozente. Ich verlinke das Paper auch nochmal auf der Homepage, wo die Folge hochgeladen wird, und in den Shownotes, also in der Beschreibung auf Spotify und so. Könnt ihr euch bei ResearchGate, wenn ich mich recht erinnere, dann einfach angucken. Ist Open Source, Open Access. Lohnt sich sehr, dort mal reinzulesen. Ist nicht ganz einfach, nicht ganz trivial, aber ihr nehmt da auf jeden Fall was mit und lernt was draus. Ansonsten gibt's auch nochmal eine kleine grafische Aufbereitung auf meinen Social-Media-Kanälen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Es gibt noch einen Song der Woche, einen Workout-Song, den hatte ich euch versprochen. Der Workout-Song der Woche, der ist altbekannt und zwar von den Proclaimers. Es ist I'm Gonna Be oder wie der Untertitel heißt, 500 Miles. Sicherlich habt ihr das alle schon mal gehört, das Lied. Sehr, sehr schön. Ohrwurm-Charakter auf jeden Fall. Den nehmen die Sportler mit nach Hause aus dem Zoom-Meeting. Was könnt ihr dabei machen? Wir haben dazu in dieser Woche Hampelmänner gemacht. Und immer wenn das Wörtchen I'm gonna be fällt, gab es eine Kniebeuge. Und man könnte noch einfügen, wenn das Wörtchen 500 Miles fällt, dann gibt es einen Burpee. Und dann habt ihr 3,5 Minuten schweißtreibenden Spaß mit euren Athleten. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Obwohl die Folge so lang geworden ist, habe ich euch nicht totgequatscht und gelangweilt. Vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, nehmt es mit in euren Traineralltag, justiert eure Erwartungshaltung nochmal neu und überlegt nochmal, wo gehört der Frust, den ich hier habe über die Situation, wirklich hin. Gönnt anderen Sportlern, gönnt anderen Vereinen, gönnt anderen Trainern auch ihren Erfolg. Sie arbeiten genauso hart, wie ihr das tut. Wir freuen uns auf die Olympia-Quali, die in 3 Wochen gewinnt. Ich konnte euch vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf die Staffelbesetzung und auf die engen Staffelrennen, die es da auszutragen gilt. Das werden auf jeden Fall sehr, sehr aufregende 3 Wochen. Ich hoffe, dass es einen Live-Ticker beziehungsweise noch besser einen Livestream aus den jeweiligen Hallen gibt. Das wäre wirklich wundervoll. Dann kann man dem direkt beiwohnen. Wir haben das einjährige Corona-Pandemie-Jubiläum gefeiert, eine kleine Geburtstagskerze ausgeblasen. Und wenn wir jetzt hier fertig sind und ich die ganzen Flusen aus meinem Mund rausgefischt habe, dann gönne ich mir noch ein kleines Stück Kuchen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne unterstützen auf paypal.me/swimcast. Könnt ihr mir eine Kleinigkeit in den Hut werfen. Ansonsten empfehlt es weiter, sagt es weiter, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr auch Meinungen zu den Themen habt, andre@swimcast.de oder auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Twitter. Das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Ciao!